Scrollt man durch den Instagram-Account von Max Fries, dann sieht man, dass er in der Sportwelt so ziemlich jeden schon mal vor der Kamera hatte. Max ist Freelancer-Fotograf aus Nürnberg und fotografiert unter anderem frei für Puma, weshalb er solche Leute wie Erling Haaland vor der Linse hat oder Neymar. Und da das hier kein Fußball-Podcast ist, haben wir mit ihm nicht über diese Fotos gesprochen. Denn Max hat einen neuen Job. Seit dieser Saison, die jetzt gerade gestartet ist, ist er Teamfotograf von Bora Hansgrohe. Das ist ein deutscher Fahrradrennstall, der solche Klassiker absolviert wie den Giro d'Italia oder auch die Tour de France. Und seinen ersten Aufschlag bei seinem neuen Job hatte Max bei der Rundfahrt Paris-Nizza, wo er unglaublich tolle Bilder gemacht hat und unfassbar viele coole Stories erzählen kann. In Episode 81 sprechen wir mit ihm über die Herausforderung, an allen Orten gleichzeitig zu sein, keinen Moment verpassen zu wollen und wie es eigentlich ist, in einem Begleitfahrzeug bei einem Fahrradrennen dabei zu sein. Viel Spaß mit dieser Episode, jetzt erstmal Musik.
What's the story? Each shot creating an energy that lead to a second shot.
An image can be a word, it can be a sentence, it can be possibly a paragraph.
What's the story?
Und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Und um die Leute, die diese Bilder machen. Manchmal auch. Vielleicht auch heute wieder. Episode 81. Ich habe eine coole Mütze aufgesetzt, Fabian. Weißt du, was das für eine ist?
Gesehen. Das ist die Paul Rübke Paris Supplies Fahrradmütze.
Ja.
Habe ich natürlich sofort erkannt. Als neu eingestiegener Fahrrad-Rennrad-Enthusiast.
Ja, guck mal. Könnte sein, dass das vielleicht auch mit dem Thema zu tun hat heute.
Who knows?
Wer weiß. Wie geht's dir, Fabian? Schön, dich zu sehen.
Ja, mir geht's gut, vielen Dank. Schön, auch dich mal wieder zu sehen. Ist ja schon, also wir haben zwischendurch natürlich immer wieder telefoniert und gesprochen, aber die letzte Folge ist, glaube ich, schon wieder ein Weilchen her. Aber mir geht's sehr gut. Ein bisschen viel passiert hinter den Kulissen die letzten Tage. Weißt du wahrscheinlich eh schon, wovon ich spreche, muss ich jetzt aber auch noch nicht so viel drauf eingehen, aber es ist ein bisschen was los. Aber es geht mir soweit sehr gut. Wie geht's dir?
Mir geht's auch prima. Ich habe das Gefühl, ich produziere mir gerade einen Wolf, was neue Episoden angeht. Ihr da draußen, schön, dass ihr da seid. Ihr hört diese Episoden ja immer in einem Abstand von einer Woche aktuell. Aber sie werden aufgenommen gefühlt jeden Tag, manchmal sogar zwei an einem Tag, was ziemlich verrückt ist. Was aber auch echt ganz geil ist, weil ich dann wirklich einfach völlig cool die Sachen vorbereiten kann, ohne Druck und ohne Stress, weiß, dass wir die nächsten 3-4 Wochen schon Episoden für euch da draußen haben und irgendwie nimmt das so ein bisschen auch den Produktionsdruck von mir und fernab dessen macht es einfach auch mega viel Spaß, mit den Leuten da draußen zu sprechen, mit neuen Leuten, mit neuen Gästen.
Manchmal kriege ich das ja auch nur darüber mit, dass du wieder 3 Fotos an einem Tag postest von Leuten, mit denen du geredet hast und dann denke ich immer, geil. Also ich finde es echt richtig gut, dass auch irgendwie viele Gäste aus allen verschiedenen Richtungen hier mittlerweile reinkommen und du Folgen mit denen machst und so. Das höre ich mir auch alles super gerne an und ich finde, dass das ist einfach, ja, je mehr Leute man irgendwie hört und sieht und Stories erfährt, umso besser.
Es ist total verrückt. Ich habe gerade eine Story gemacht, dass wir noch 53 Follower von 1000 weg sind mit unserem What's the Story Account und ich find's total geil, wie organisch wir da wachsen und wie viele Leute uns auch noch nicht kennen und ich find's total cool, dass wir auch immer wieder das Feedback bekommen, ach, ich kannte euch noch gar nicht und geil, jetzt habe ich ja, keine Ahnung, 80 Folgen, die ich mir noch anhören kann von euch. Es freut mich einfach sehr, wenn wir solche Nachrichten kriegen. Wir haben ja schon in den vergangenen 2-3 Folgen sehr viel Love für unsere Community hier announced und sind da einfach sehr happy, dass ihr da seid. Heute gibt's wieder eine ganz coole Folge. Eine Folge mit einem Gast, der noch nie in einem Podcast war, was ich ehrlich gesagt gar nicht verstehen kann, weil er, also ich würde ihn sofort einladen und das habe ich einfach auch gemacht, weil er coole Geschichten zu erzählen hat. Bevor wir unseren Gast hier vorstellen, Fabian, du hast mir 2 Sachen geschickt. Zum einen, wie soll es anders sein, hast du auch mal wieder ein Musikvideo mitproduziert. Magst du da kurz was drüber erzählen?
Ja, das ist korrekt. Irgendwie ist das abgefahren. Jedes Mal, wenn wir zusammen eine Folge aufnehmen, ist das Aktuellste bei mir, dass irgendein Musikvideo rausgekommen ist, an dem ich beteiligt war. man könnte meinen, ich würde nichts anderes mehr machen. Das stimmt nicht so ganz, aber es ist halt irgendwie immer der Zufall, der es vom Timing her dazu bringt. Jetzt, wo wir sprechen, ist es nämlich gestern um 16 Uhr von der Band Kiss and Dynamite das neue Video Raise Your Glass rausgekommen. Das ist die erste Single-Auskopplung aus dem kommenden Album, was sie, ich weiß gar nicht, wann das Release-Datum ist, aber es kommt jetzt auf jeden Fall bald raus. Das Video habe ich mit Mirko zusammen Ende Januar gedreht. Ja, also zieht euch das auf jeden Fall erstmal rein und dann werdet ihr auch direkt verstehen, warum ich sage, das war, glaube ich, eins der lustigsten Videos, was ich bis jetzt so gedreht habe, von der Story und vom Dreh allgemein. Wir haben ein Auto kaputtgeschlagen und nicht wirklich in die Luft gesprengt, aber es waren Flammen involviert und dann waren wir noch in einer saugeilen Location hier in Dortmund im Oma Doris und haben da super viele Szenen gedreht und die Storyline ist einfach super witzig, weil es so ein bisschen in die Vergangenheit der Band geht, die sich da, ich glaube, 2007 gegründet haben und das so ein bisschen darauf anspielt, wie lange es die jetzt schon gibt. Und es ist auf jeden Fall ein witziges Video mit einer coolen Story, coolen Bildern. Ich habe sogar das erste Mal vor der Kamera gestanden. Ich hatte einen kleinen Mini-Cameo-Auftritt. Also wer da ganz aufmerksam hinschaut, wird sehen, wie ich einmal ich schieb da einfach nur so eine Lampe durchs Bild, weil es halt wie an so einem Videodrehset aussehen soll. Und das ist, glaube ich, 1 oder 2 Sekunden. Aber es war auf jeden Fall ein mega geiler Drehtag mit den Jungs und Ergebnis ist auch super geworden. Also das lohnt sich auf jeden Fall reinzuziehen.
Fabian auf den Spuren von Alfred Hitchcock. Nice. Alle Fotos, über die wir heute sprechen und alle Links und alle Sachen, die findet ihr wie immer in den Shownotes. Das nur schon mal vorab. Und Fabian, du hast mir neulich in unserer WhatsApp-Gruppe des Podcasts ein Foto hast du reingeschickt und hast gesagt, boah, über dieses Foto möchte ich unbedingt mal sprechen. Ich beschreibe es einmal ganz kurz, so wie wir das immer hier machen, ohne aber zu sehr ins Detail zu gehen. Wir sehen ein Foto einer Zieleinfahrt von einem Radrennen. Und dieses Foto hat einfach irgendwie alles. Also es ist an der Piazza del Campo. Ich muss mal gerade schnell checken. Das ist in Siena in Italien, eine schöne Altstadt und man sieht eine alte Kopfsteinpflasterstraße, beziehungsweise der Platz ist das wahrscheinlich. Der ist gesäumt von Fans. Man sieht eben einen abgetrennten Bereich, der das Ganze eben zu einer Straße macht. Man sieht die Zielankunft, eine typische Konstruktion. Man sieht daneben so ein Durchgang, so ein altes architektonisches Tor und eine unfassbar schöne Lichtstimmung. Das ist wirklich ein ganz wundervolles Bild, ganz tolle, satte Farben, ganz viel Orange und Rot und Gelb drin. Und der Rennfahrer hat die Arme ausgebreitet und fährt jetzt, lässt sich feiern und fährt ganz, ja, ohne Stress ins Ziel offensichtlich. Und das ist einfach ein richtig, richtig cooles Foto. Und ich denke immer, wir haben neulich ja über Eishockey-Fotografie gesprochen oder Fotografie beim Eishockey und da dachte ich schon, Junge, was ist Eishockey für eine sexy Sportart? Und irgendwie sehe ich es immer wieder, wenn ich jetzt zum Beispiel Radsport sehe, denke ich, boah, was ist Radsport für eine sexy Sportart? Ich glaube, am Ende kommt es einfach auf Bildkomposition an, auf Perspektiven, auf Lichtstimmung und auf besondere Fotos einfach.
Ja, und auch besondere Momente und Situationen in, was ja beim Radsport auch nicht selten der Fall ist, in sehr schönen Umgebungen, egal ob es Italien, Frankreich oder so ist oder in Spanien, sieht ja irgendwie immer alles schön aus, wenn die da herfahren, egal ob es regnet oder ob die Sonne scheint. Ja, und als ich dir dieses Foto geschickt habe, das war, glaube ich, ein oder zwei, ich lasse es auch ein paar Tage später, nachdem das entstanden ist erst. Ja, und was, wen man da so eigentlich ganz klein, aber doch sehr präsent in die Zieleinfahrt rollen sieht, ist der Rennradfahrer Tadej Pogacar, der bei diesem Rennen, das war ein Eintagesrennen, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es der längste Sprintangriff, den es jemals gab, irgendwie gewesen ist, aber auf jeden Fall ist das schon sehr außergewöhnlich, was er da gemacht hat. Er hat nämlich vor dem Rennen, wurde er gefragt, wo er denn ungefähr anfangen will zu attackieren. Und dann hat er gesagt, da und da, bei Kilometer 80 ungefähr, also noch 80 Kilometer bis zum Ziel. Und das hat er dann auch einfach gemacht. Wobei die Attacke ungefähr so aussah, er war eh schon vorne und hat dann einfach nochmal Gas gegeben und ist allen anderen davon gefahren und hat dann quasi ja, die letzten 80 Kilometer ist er komplett alleine da durchgefahren, ganz entspannt, und hat dann halt diesen recht historischen Sieg eingefahren. Da gibt's auch, also die meisten Bilder, die man davon kennt, ist, wie er dann quasi gerade über die Ziellinie rollt und dann so sein Fahrrad über sich in den Himmel reckt und jubelt. Aber ich fand dieses Bild halt einfach, ja, ist halt einfach super faszinierend, weil es, wenn man weiß, wer da gerade entspannt ins Ziel eingerollt kommt und was er davor geleistet hat. Und ich finde, gerade auf diesem Bild sieht man erstmal, wie viele Menschen da überhaupt noch auf der Zieleinfahrt waren. Das sieht man in den Fernsehbildern manchmal ja gar nicht so sehr. Da sieht man an der Strecke immer mal wieder welche stehen. Und dann gibt's auch Passagen bei größeren Rennen, wo es dann voller wird, so an so Bergetappen oder so. Aber vor allem das Bild so mit diesem Platz da in der Mitte, wo die Sonne so drauf schien und den vielen Menschen, das hat man, finde ich, im Fernsehen gar nicht so sehr gesehen. Und wie du halt schon sagtest, auch die Lichtstimmung, die Bildkomposition ist super. Und da habe ich, wie gesagt, das habe ich dir direkt geschickt und gesagt, so, boah, da müssen wir unbedingt drüber sprechen, das ist mega geil. Und dann habe ich dir das geschickt und du antwortest so, ja, voll geil. Ich nehme nächste Woche eine Podcast-Folge mit dem Teamfotografen von Bora Hansgrohe auf. Und dann dachte ich so, ja, mega, da bin ich doch dabei. Und also besser hätte das Timing ja gar nicht sein können.
Ja, manchmal ist es verrückt, oder?
Ja.
Ja. Und jetzt sprechen wir.
Das war schon ein witziger Zufall.
Jetzt sprechen wir schon fast 12 Minuten und wie unhöflich von uns, dass wir genau eben diesen Teamfotografen noch nicht in die Sendung geholt haben. Das machen wir jetzt. Zu Gast ist Max Fries. Grüß dich, hallo und willkommen bei deinem ersten Podcast.
Ja, moin. Vielen Dank. Ja, erster Podcast. Ich bin aufgeregt. Ich bin nur Konsument. Ich glaube, ich habe heute schon 5 Stunden Podcast gehört. Aber ich habe noch nie ein Wort im Podcast gesagt. Von daher.
Und jetzt waren schon 20. Und es hat geklappt. Nicht gestottert. Nicht wahr?
Ja, ich glaube, es ist aber auch einer der wenigen Podcasts, die ich mir auf keinen Fall anhören werde, weil ich meine Stimme nicht mag.
Ach, was.
Das hatte ich am Anfang auch. Mittlerweile höre ich jede Folge und achte zwar immer noch sehr drauf, wie ich mich anhöre, aber meistens denke ich mir, ist auch egal.
Kannst du nicht ändern, ne?
Nee.
Ja. Ich könnte deine Stimme verstellen, wenn du möchtest. Ich könnte dich zu so einer Roboterstimme machen, immer wenn du sprichst, aber weiß nicht.
Ich glaube, ich bin ein bisschen nervig für den Rest, aber für mich wäre es vielleicht cooler.
Ja, schön, dass du da bist. Wir haben geschrieben, ich glaube, vergangene Woche, wir nehmen heute an einem Mittwoch auf, Mittwochvormittag, und vergangene Woche haben wir geschrieben, weil ich folge dir schon länger, aber ich habe Fotos und vor allem Reels von dir gesehen, die mich völlig beeindruckt haben. Vielleicht einfach mal ganz kurz zu deiner Person. Ich sag mal 2, 3 Sätze und dann kannst du dich vielleicht selber nochmal vorstellen, all das, was ich vergessen habe. Max Fries ist bei Instagram unter anderem bekannt als Frieso. Ich weiß nicht, wie viel O's da drin sind, aber man wirklich...
Sechs?
Okay. Ja. Hat das ein Bewandtnis, warum 6 O's?
Es hat kein Bewandtnis mit den 6 O's, aber der Name kam. Ich spiele Eishockey. Ja. Zurück zu eurer Eishockey-Fotografie, das ich auch noch nie fotografiert habe, um ehrlich zu sein, außer mal so ein paar Snaps, aber würde ich auch gerne mal machen. Und als ich ins Teams gekommen bin, hatten wir zu viele Max. Und dann hat einer der Älteren angefangen, mich eben immer Freezo zu nennen. Und das habe ich so weiter etabliert. Und dann habe ich angefangen mit Instagram und dachte ich mir, komm, das ist eigentlich ganz geil. Und dann kannst du daraus auch mit Fries und dem Logo, ich habe mein Logo, sind ja auch Pommes und so.
Ah, jetzt verstehe ich.
Ja,
geil, ja.
Geil, von Freeze.
Ich habe das bei deinen Story-Highlights habe ich das gesehen, dass da überall so Pommes-Tüten als Symbol sind. Und ich dachte so, warum? Also ich meine, Pommes gehen immer, aber ja. Ich habe den Zusammenhang noch nicht verstanden. Geil.
Manchmal ist es sehr einfach. Ja. Bei mir müsste man einfach ein Haus nehmen und es durchstreichen, ist aber nur halb so sexy wie Pommes. Also von daher. Ja, Frieso Max. Max ist Freelancer-Fotograf aus Nürnberg und schon wieder Nürnberg. Wir haben Episode, 78 mit Philipp aufgenommen, der bei Ringfoto-Vogtländer arbeitet. Und der kommt aus Nürnberg, beziehungsweise Fürth. Naja, scheint ein Nest zu sein von guten Fotografen. Irgendwie. Auf jeden Fall, Max macht Fotos und zwar tolle Fotos, unter anderem sehr häufig mit Menschen, die man aus der Sportwelt unter anderem kennt. Ich habe mal einfach ein paar Namen aufgeschrieben, um irgendwie so ein bisschen Name-Dropping zu betreiben. Neymar, Sam Kerr, Ingrid Engen, Erling Haaland, und das alles ist im Prinzip auch viel Content, den du für Puma Manchester City machst, und da werden wir vielleicht auch noch 2, 3 Worte drüber sprechen. Du hast unter anderem ein Fotobuch gemacht, Places of Many Trees, über Guatemala, wo auch irgendwie eine Ausstellung angeschlossen war, wenn ich das richtig recherchiert habe. Und du schreibst einfach, du bist ein kreativer Mind und liebst Fotos zu machen und Momente festzuhalten und die Geschichten mit Bildern zu erzählen. Im Prinzip das, was wir hier ja auch machen, nur wir sprechen drüber, über diese Bilder. Habe ich irgendwas vergessen? Möchtest du noch irgendwas ergänzen? Wie alt bist du? Was ist vielleicht auch das letzte Foto in deinem Kameraalbum?
Ich bin 27, aktuell noch. Nächste Woche werde ich 28. Viel zu schnell geht irgendwie. Und ich muss gestehen, nachdem ich jetzt wieder hier bin, nach meinem Trip, habe ich die Kamera noch nicht wieder angefasst. Ah, stimmt gar nicht. Ich habe gerade ein Foto vom Kaffee gemacht. Stimmt. Sehr gut. Ich habe gerade ein Foto vom Kaffee gemacht. Aber bis dahin hatte ich die Kamera, die war noch unausgepackt im Koffer drin, ne? Aber sonst, ja, das ist so ein guter Overview.
Genau, schön auf jeden Fall, dass du da bist. Wir haben dich eingeladen, nicht nur, weil du geile Fotos machst, sondern weil du auch gerade eine ziemlich coole Geschichte zu erzählen hast und das auch in Form von kleinen Videosnippets, in Form von kleinen Reels bei Instagram gemacht hast.
Good morning to my first day as a photographer for the UCI World Tour Cycling Team, Bora Hansgrohe. Early start, so quick coffee in the morning, then heading to the airport, first security check and another coffee on board before we landed in Paris with a nice little beautiful sunrise in Paris. I picked up my suitcase and then a member of the team, Fabio, picked me up from the airport and we had a 1 hour drive to the hotel. The hotel, one of the buses was already there, looks really, really cool, cannot wait to be in there. Then check to my room, I will have a roommate that didn't arrive yet. Had a quick AeroPress and then finished some photos from the shoot from yesterday. The sun came out perfect on time when I finished my work. So put the running shoes on and went for a little 7K run to explore a bit the city. That was my day. See you tomorrow.
Du warst nämlich als Teamfotograf von Bora Hansgrohe, das ist ein Rennstall, also ein Fahrradteam sozusagen für diejenigen, die noch nicht so into it sind, was Radsport angeht. Wir sind gerade Anfang der Saison im Prinzip. Ich glaube, die Trainingslager in den Wintern sind vorbei und jetzt beginnen so langsam die ersten größeren Rundfahrten, bevor dann die Highlights im Sommer mit Tour de France, Giro d'Italia und so kommen. Und du hast gerade Paris-Nizza für das Team begleitet als Teamfotograf. Wie kam es dazu?
Es kam eigentlich dazu, dass ich letztes Jahr was für einen Sponsor von dem Team gemacht habe und habe das dann eben bei dem Team vor Ort gemacht. Die haben ein neues Fahrrad vorgestellt mit dem Fahrradmanufaktur zusammen und dann haben wir eben ein paar Videos, Fotos für den Sponsor gemacht und da war ich eben das erste Mal so in Kontakt mit dem Team, habe da ein paar Leute kennengelernt und muss dann auch gestehen, dass ich immer mal wieder ein paar Sachen gepitcht habe, weil ich eben auch selber Fahrrad fahre und wie du schon sagst, es ist irgendwie schon eine geile Sportart auch und einfach schön anzuschauen und dachte mir aber, man kann in vielen Sachen noch mehr machen. Also Radsport ist nicht wie Fußball, was schon irgendwie gefühlt auf dem Highlight und Top ist, was man contentmäßig machen kann und jeder sieht, wie wichtig das ist oder das größte Potenzial rauszumachen. Irgendwie im Gegenteil, es kommt. Und man sieht ja bei dem Bild, was ich auch beschrieben habe, wie geil das sein kann und wie viele Emotionen dabei sind. Und habe danach versucht, immer mal ein paar Sachen zu machen, auch gerade irgendwie in Richtung, hey, wie kann man Trikots geiler vorstellen? Wie kann man irgendwie dazu mehr bringen, Leute mehr daran zu führen? Und das hat, muss man auch ehrlich sagen, kam auch nie irgendwas zurück. das hat irgendwie immer ein bisschen verloren gegangen. Und dann habe ich in einem anderen Podcast gehört, dass die einen neuen Teamfotografen suchen, weil die hatten jemanden und der hat aber dann aufgehört, glaube ich. Und das ist auseinandergegangen. Und dann habe ich da einfach meine E-Mail hingeschrieben. Aber die Voraussetzungen waren irgendwie gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und habe dann direkt mal gesagt, hey, pass auf, ich hätte Bock. Ich würde es aber gern anders machen, als ich es bis jetzt gemacht habe. Und dann kam zurück, ey, klingt geil. Wir wollten dich eh schon kontaktieren, weil sie meinen Kontakt noch hatten vom letzten Jahr eben. Lass uns mal treffen. Und dann hatten wir einen Zoom-Call mit der Marketingleiterin. Das war mega geil, super lieb. Die war da offen für und ja, dann war ich vor Ort einen Tag, habe mir das da mal bei denen angeschaut, war im Büro, habe auch den Teamchef kennengelernt und dann haben wir gesagt, hey, pass auf, Paris-Nizza ist eigentlich ganz geil vor der Saison, ist ein gutes Rennen, da ist immer viel was los, lass uns das mal nehmen, um es auszuprobieren für quasi alle und ja, das war so das erste Rennen, wo ich dabei war, gleich mal viel gelernt Hoffentlich werden die Fehler gemacht. aber genau, und jetzt bin ich dabei, das morgen wirklich so zu machen, dass ich Teamfotograf bin für das ganze Jahr auch. Und wir besprechen jetzt morgen die ganzen Kleinigkeiten, was abgeht und wo man hingehen kann, weil es gibt halt sehr viele Rennen und viele eben auch zeitgleich. Von daher ist das, muss man immer ein bisschen schauen, was geht, wo geht's, was ist interessant. Genau.
Ja, sehr stark. Darf ich fragen, was die Anforderungen waren, die, wo du gesagt hast, ah, das sehe ich eher nicht oder da sehe ich mich eher nicht, sondern ich würde es lieber so und so machen?
Also ganz banale Anforderungen auch, wie sie wollten eigentlich keine Freelancer haben, sondern sie wollten gerne wieder jemanden haben, der fest angestellt ist. Dann sitzen die aktuell in Raubling, das ist da so bei Rosenheim, was für mich auch definitiv No-Go war, da irgendwie hinzuziehen, weil meine Freundin auch hier wohnt und für mich eher so der nächste Jump in eine größere Stadt wäre als Nürnberg und nicht irgendwie hin, vor allem weil es auch nicht nötig, also in meinen Augen nicht nötig war, weil die meisten Fahrer da auch gar nicht, also da wohnt eigentlich keiner, außer er wohnt da irgendwie eh schon, sondern die meisten Fahrer wohnen halt wieder auch in Monaco oder in Spanien, je nachdem, welche Gegebenheiten die auch brauchen, um dort eben zu trainieren. Und dann von dem Content, der bisher eben gemacht wurde, habe ich halt gesagt, hey, pass auf, ich glaube, man kann es noch anders angehen oder eben eher so meine Idee gepitcht von, ich möchte mehr Momente zeigen, die bis jetzt, oder die man nicht sieht von den anderen, also bei so einem Rennen sind extrem viele Fotografen, ne? Und zwar gar nicht so von dem Team, sondern eher von Media und allem möglichen drumherum. Aber die haben halt keinen Access zu dem, was passiert, sobald ein Fahrer im Bus ist oder im Training ist oder sonstiges. Und ich brauche nicht der 100. Fotograf sein, der das gleiche Bild macht, wie der Rennfahrer über die Ziellinie fährt. Aber was danach passiert oder was davor passiert, das ist das, was mich interessiert hat, was ich nie herausgefunden habe, wenn ich davor geschaut habe. Von daher war das so mein Pitch und gesagt, hey, pass auf, wenn, dann müssten wir das so machen, dass ich genau das auch machen kann. Klar, immer noch Performance das Wichtigste, das ist klar. Aber das ist das, was mich juckt, worauf ich Bock habe, was ich gerne mehr sehen möchte. Und die waren jetzt offen dafür. Bis jetzt hat sich auch noch keiner beschwert oder mich aus dem Bus geworfen. Von daher glaube ich, dass es gut war. Die Fahrer waren auch alle mega top damit und die haben sich auch echt drüber gefreut. Von daher, ja, wenn jetzt morgen nicht irgendwie noch was anderes kommt, dann machen wir es vielleicht so weiter.
Ja, sehr geil. Ich habe so ein bisschen runtergescrollt auf dem Bora Hans Grohe Account und sehe da, ich bin ja bei der Sportschau tätig und mache dort dann eben auch tägliche Berichterstattung, gerade auch bei der Tour de France beispielsweise. Und das sind so im Prinzip die in Anführungsstrichen typischen Sportfotos, die man dort sieht. Also der eine Fahrer, der im Pulk heraussticht aus dem Team, dann irgendwie Zielsprint, angespannte Gesichter, aber im Pulk. Die typischen Siegerehrungsfotos mit den typischen Posen. Im Prinzip das, und das meine ich wirklich jetzt irgendwie no offense gegen alle Sportfotografen da draußen, aber das ist so das gängige Game, also diese typischen Fotos. Und wir sprechen ja hier im Podcast tatsächlich auch immer über die etwas andere Herangehensweise, was Sportfotografie beispielsweise angeht oder auch Momente in der Straße oder bei People und Porträtfotografie. Wir wollen immer so irgendwie den anderen Blick haben, die andere Situation. Und wenn man dann weiter nach oben scrollt und dann in den Bereich kommt, in dem man sieht, ah, hier, da war der Max am Start und hat begonnen zu übernehmen, das finde ich ist einfach richtig geil. Und wir sagen hier auch immer an alle Bundesliga-Vereine da draußen, die den Mumm hatten, irgendwann zu sagen, hey, wir beschäftigen jetzt einen Fulltime-Fotografen, der eine eigene Bildsprache hat, der einen Wiedererkennungswert für unseren Feed sozusagen gewährleistet. Da sagen wir mal, mega, genau so muss es sein. Und deshalb herzlichen Glückwunsch, liebes Marketing-Team Bora Hansgrohe zu Max. Also sehr, sehr geil. Wir feiern es auf jeden Fall. Wir sprechen gleich auch nochmal ein bisschen über spezielle Fotos und das, wie du da performt hast und performen musstest. Mir ist eingefallen, und jetzt erzählt der Papa wieder von früher, mir ist eingefallen, ich habe ganz früher, als ich angefangen habe, mein Wunsch, Sportjournalist zu werden, da habe ich mich vorgestellt bei einer kleinen Zeitung oder in meiner Region größeren Zeitung und habe dort Lokalsport gemacht als freier Mitarbeiter. Und meistens waren es irgendwie die Fußballplätze dieser Welt, die Handballhallen irgendwie. Und irgendwann sagte mein Redakteur, der für mich verantwortlich war, yo David, und ich weiß nicht ganz genau, ob es genau das Rennen war, aber ich schätze es war es, Hast du Bock, beim Münsterland-Giro eine Etappe auf dem Motorrad mitzufahren? Und da eine Reportage drüber zu schreiben? Ich saß zu dem Zeitpunkt noch nie auf einem Motorrad, geschweige denn hinten drauf, geschweige denn 2,5 Stunden oder wie lange ich da saß, so dass ich irgendwie auch beobachten musste, was da so drumherum passiert. Und ich wollte im Vorfeld jetzt noch den Text raussuchen, aber er ist irgendwo im Keller in irgendeinem Ordner. Ich habe es nicht gefunden, leider. Also ich habe auch nicht gesucht. Ich wusste, ich werde ihn nicht finden. Aber das fiel mir gerade ein, dass ich tatsächlich mal ein Radrennen auf dem Motorrad begleitet habe. Und das war wirklich wild. Und ich muss gestehen, ich weiß noch ganz genau, dass ich glücklich war, als das Rennen vorbei war, weil es war schon unfassbar anstrengend. Die ganze Zeit da im Pulk anfahren, sich zurückfallen lassen, wieder Gas geben, festhalten, gucken, was passiert, dem Fahrer vorne vertrauen, dass er alles richtig macht, nicht das Motorrad irgendwie mit komischen Bewegungen zum Schlängeln zu bringen. Also es war wild, und ich werde die Doku oder die Reportage, die ich geschrieben habe, werde ich auf jeden Fall noch raussuchen, bis diese Folge erscheint, weil ich einfach auch echt neugierig bin, was ich da geschrieben habe. Aber du saßt nicht auf dem Motorrad, das weiß ich.
Nee, ich weiß auch gar nicht genau, wie man da hinkommt. Das war so fürs nächste Rennen mal so ein Ding, ich glaube, das sind alle so diese offiziellen Fotografen, die für Zeitungen, Media und so weiter machen. Und der große Struggle, den ich auch ganz schnell gemerkt habe, ist dieser Access zu dem Rennen. Wenn du dann doch irgendwie mal was machen willst, ist es halt nicht so, dass die in dem Stadion fahren, ne? Und dann immer mal wieder vorbeikommen, sondern die fahren halt irgendwie, keine Ahnung, wenn es ein schnelles Rennen ist, 100 Kilometer, aber halt auch gerne irgendwie mal jetzt 200 Kilometer oder sonstiges. Und dann jetzt auch nicht bei Straßen, wo es irgendwie auf der Nebenfahrbahn noch was gibt oder so und wo halt dann auch echt viel abgesperrt ist, weil da ist halt auch schon viel Anhang dabei. Es sind ja nicht nur Fahrer, sondern auch Teamwagen und alles Mögliche. Und das ist ein ganz großer Struggle, ist wirklich zu schauen, wie kommt man wohin, in welchem Moment, und sich dann vorher auch die Strecke anzuschauen, zu sagen, hey, was könnte denn das sein oder taktisch, wann macht es denn vielleicht Sinn, wenn jetzt jemand irgendwo angreift, oder wo sind die spannenden Momente, oder auch einfach, was ist landschaftlich cool, was sieht schön aus, was ist spannend, was ist anders. Und die Jungs und Mädels, die auf den Motorrädern sind, die haben halt schon den Vorteil, dass sie eigentlich von vorne bis hinten immer dabei sind, und die können halt auch mal vorbeifahren, die lassen sich zurückfahren, das sind ja auch, ich weiß gar nicht, wie viele da dabei sind, das sind schon einige, aber das ist halt schon cool, und die haben halt auch den großen Vorteil, dass sie bei Start und Ziel eigentlich immer dabei sein können. Genauso das Foto, was ihr vorher beschrieben habt, ist einer von meinen Lieblingsfotografen, was auch, die sind ein Ehepaar, die fotografieren beide Rennsport. Und machen das unfassbar gut. Also gibt's auch ein gutes Video auf YouTube, müsst ihr euch mal anschauen. Wirklich geil. Und da sieht man auch so ein bisschen, wie die das planen, mit dem Auto hinfahren und so weiter. Und ich meine, die haben jetzt nicht 3 Stunden da gewartet, um zu schauen, wann Tadej Pogačar über die Linie fährt, sondern die waren das ganze Rennen dabei, und dann da überall Shots zu machen. Und das ist schon, also das hat schon viel mit Planung zu tun und halt auch ganz viel Erfahrung. Also die haben, ich glaube, die waren schon 10 oder 11 Mal bei der Tour de France als Fotografen und so weiter dabei. Auch wenn es immer eine andere Route ist, du hast einfach die Erfahrung, was du machen kannst und was nicht. Das fehlt mir definitiv. Aber es ist halt auch spannend. Also es ist nicht nur, ich gehe ans Set, habe eine Shotlist und wir arbeiten die ab, sondern ich habe eine Shotlist, die ich machen will, aber wie komme ich überhaupt dahin, dieses Foto zu machen? Es ist halt eins der großen Dinger. Ja.
Ja, ich stelle mir das vor allem, ne, wenn man da komplett neu drin ist und sowas vorher noch nie gemacht hat, auch sehr stressig, nicht nur körperlich, aber auch mental vor, so, ne, die ganze ja. Zeit irgendwie sich zu überlegen, okay, wo kann was passieren, was muss ja quasi durchgehend ready sein, um einen Moment festzuhalten, den du aber nicht wirklich vorher planen kannst, ne? Klar, du ja. wirst wahrscheinlich irgendwie teaminterne Infos kriegen, wo wer vielleicht mal irgendwie versucht auszubrechen, anzugreifen, oder wo die irgendwie versuchen dann im Peloton sich nach vorne zu schieben und an welchen Stellen das vielleicht einfacher ist oder nicht. Und es gibt ja auch immer Zwischensprints und sowas, da könnte das dann natürlich auch immer passieren. Aber da musst du ja auch immer noch, da muss ja immer gewährleistet sein, dass das Teamfahrzeug, in dem du da mitfährst, auch zu dem Moment an dieser Stelle ist. Das ist ja auch nicht immer, das ist ja nicht garantiert.
Ja, genau.
Also, ja. Wenn du das siehst, wie viele Teamfahrzeuge sich da dann quasi hinter den Fahrern immer tummeln und links, rechts immer ausschälen, sich gegenseitig anhupen, gucken, dass sie irgendwie schneller mal vorbeikommen, um auch im Fall von irgendwie einem Platten oder einem Sturz oder so ready zu sein, um schnell einzugreifen. Boah, also ich stelle mir das wirklich für alle Beteiligten super stressig vor.
Ist es auch, weil es auch, Also du, ich habe da jetzt auch nicht viel Möglichkeit zu sagen, ich würde gerne da sein, ja, sondern wie ich das jetzt im ersten Rennen gemacht, weil die meisten Fahrzeuge sind halt hinter dem Feld,
ja,
und dann ja auch nicht alle in erster Position, sondern irgendwie Fahrzeug 35, da siehst du halt das Feld nie. Das heißt, das ist relativ uninteressant. Wie ich das jetzt gemacht habe, es gibt Versorgungspunkte, das heißt, es gibt Parts vom Team, die im Auto dann auch hinfahren, je nachdem, wie viel Strecke es sind, sind es 2, 3 im Normalfall. Und die dann eben versuchen, irgendwie vor dem Feld loszufahren und dann da anzuhalten. Da gibt's dann eben Flaschen oder Snacks oder so Beutel. Das ist diese klassische Sache, die man irgendwie sieht, wenn jemand eine Flasche reinhält. Das heißt, man muss irgendwie schauen, ist das an einem Punkt, der interessant sein könnte? Aber in der Theorie ist das so meine einzige Möglichkeit, wirklich dann auch Fotos am Feld zu machen. Und dann fährst du da halt rein. Das bedeutet aber auch, dass du dann halt irgendwie 80 Kilometer im Auto sitzt und versuchst, da relativ schnell hinzukommen. Und danach versuchst du irgendwie noch schnell ums Feld herum nochmal zum nächsten Punkt zu kommen. Also es ist sehr viel Zeit im Auto und dann, ich bin auch kein guter Beifahrer, ne? Mir wird sehr schnell schlecht im Auto fahren.
Oh. Ja, vor allem, wenn man sich dann während der Fahrt noch auf andere Sachen konzentriert zu sein, ne, da irgendwie Fotos checken, die man kurz vorher gemacht hat und aufs Handy. Und
genau.
Ich kann das auch nicht, wenn ich wirklich irgendwo im Auto Beifahrer bin und aufs Handy gucke, da wird mir auch ganz schnell übel.
Genau, und ich bin halt so, dass ich quasi die Fotos, die ich vorm Rennen mache, die mache ich im Auto quasi fertig, damit die schon mal in die Story kommen, ganz schnell. Im Nachhinein mache ich die dann nochmal alle fertig, mache die Crops fertig, sodass die Fahrer die auch benutzen können, aber so für den ersten Upload, das ist jetzt nicht so angenehm, ne? Und es ist ja auch gerade, wenn du irgendwie auf Bergetappen bist, dann weißt du ja auch, wie da die Straßen sind, von daher, ja. Es gibt gute Tabletten, aber die machen einen extrem müde. Das ist so der andere Nachteil. Es ist leider so, es ging, der letzte Tag war der schlechteste, weiß ich nicht warum, da ging es mir nicht gut, aber da musst du halt durch und performen, ja? Also das ist so, entweder das oder du sitzt halt den ganzen Tag im Bus und siehst die Fahrer davor und danach und that's it so, also du musst dir, und das ist ja auch nicht der Sinn und Zweck, das heißt, da muss man ein bisschen leiden, aber ja, es ist definitiv stressig, das kann ich bestätigen.
Ja, aber am Ende des Tages ist ja egal, was wir fotografieren, welche Jobs wir haben, dieses Level an Adrenalin, diesen Stresslevel, den hast du, glaube ich, ja auch überall. Selbst wenn du eine klare Shotlist hast und so, du weißt nie, was kommt. Sind die Leute vor der Kamera fein? Wie sind die drauf? Schaffst du es irgendwie, das mit ihnen umzusetzen, was man sich vorstellt irgendwie? Von daher, ich verstehe, dass es das noch mal auf einem anderen Level ist, so, aber ich glaube, das Adrenalin grundsätzlich ist eh unser Freund.
Voll. Von daher.
Ich stelle mir das jetzt mal vor. Lass uns mal ganz zum Anfang zurückgehen. Du hast in diesem ersten Reel gesagt, so, ich packe meinen Koffer und dann geht's los zum Team und Hotel, eingecheckt, pipapo, da steht der Bus schon. Wie bist du an dein erstes Rennen jetzt rangegangen? Also hast du dir im Vorfeld geguckt, okay, das und das sind die Etappen, hier und hier könnten gute Punkte sein. Bist du da schon involviert in die Teamtaktik, dass du also weißt, okay, die Etappen werden auf jeden Fall safe wichtig, da müssen wir gucken, dass wir da und da sind. Also wie war so der erste, weil du ja komplett neu im Game bist, hast du ja gerade gesagt, sicherlich aber auch einfach durch dein Hobby des Selberfahrens auch, du wirst sicherlich ja auch Tour de France und sowas im Fernsehen geguckt haben, aber wie bist du da rangegangen, inhaltlich und strategisch?
Also ich glaube, es war ungefähr, lass mich lügen, 3 Wochen vielleicht, nachdem ich wusste, dass das mein erstes Rennen wird, also 3 Wochen vorher wusste ich das ungefähr so. Und da muss ich gestehen, habe ich eigentlich wirklich den ganzen Tag versucht rauszufinden, was ein Fotograf macht, wenn er ein Radrennen fotografiert. Und was auch gar nicht so einfach ist, es gibt gar nicht so viele Sachen, was auch ein Grund dafür ist, dass ich diese Mini-Vlogs angefangen habe, weil ich bin eigentlich nicht gut vor der Kamera. Aber ich wollte es immer mal machen und dachte mir, okay, jetzt machen wir das mal. Und dann schauen wir mal, ob das irgendwie ankommt oder nicht. Aber ich habe wirklich versucht, jedes Video, jeden Artikel, jedes Interview irgendwie rauszufinden, um irgendwelche Informationen zu bekommen. Ich hatte keinerlei Ahnung von Taktik. Ich kannte auch eigentlich niemanden. Ich habe 3, 4 Leute kennengelernt, als ich bei denen im Office war, aber ich keinerlei sportlichen Leiter, Coaches, Fahrer oder so, das gar nicht. Und bin dann angekommen. Wir hatten dann nochmal einen Trainingstag, bevor das Rennen am Sonntag dann auch losging. Aber auch da war dann so diesen Ausfahrt gemacht, die haben nochmal alle Fahrräder irgendwie probiert, gab es ja auch ein Team-Time-Trial, das heißt, manche sind aufs Zeitfahrrad gestiegen, manche am Straßenrad, und da war ich auch schon im Auto, und da war dann so, okay, wir brauchen jetzt mal für heute ein Video, wir machst du es jetzt mal? Und dann halt wirklich irgendwie jede Möglichkeit, okay, kurze Trinkpause aus dem Auto raus, versucht irgendwelche Shots zu bekommen, die jetzt nicht nur aus dem Auto sind. Aber ich bin ganz ehrlich, so Taktik ist jetzt nicht, dass die nicht vorher steht, aber man muss sie ganz oft anpassen. Das habe ich auch gemerkt. Also klar, also für die, die haben auch einen relativ großen Fahrer mit Primoz Roglic jetzt verpflichtet. Also für die ist das ganz, ganz große Ziel wirklich Tour. Auch ist jetzt nicht ganz einfach, aber definitiv, also da gibt es kein anderes Ziel. Von daher war das jetzt für die, und Paris-Nizza ist so ein Rennen, wo relativ, da gibt es immer so ein, zwei, die auch das sehr gut als Vorbereitungsrennen nehmen. Von daher war der auch schon einer der großen Favoriten da drauf, weil er es eben auch schon mal gewonnen hat. Und das heißt, da weißt du, okay, du weißt die grobe Richtung, aber was so am Tag passiert, dann gibt es ja Etappen, hey, die sind für uns unrelevant, da passiert eh nichts, das ist ein Sprinter, wir haben gar keinen Sprinter dabei, keinen richtigen, das heißt, wir fahren, da geht es eigentlich nur damit, keine Zeit zu verlieren und sonstiges. Das sind Sachen, die man eigentlich wirklich erst so irgendwie am Abend davor oder vorm Rennen mitbekommt, wo man dann schaut, okay, was kann ich da noch anpassen? Und sonst, ja, ich habe echt versucht, wie gesagt, jedes Video anzuschauen, was es gibt, um irgendwie rauszufinden, was haben die für Setups dabei, wie machen die das, was gibt's für Möglichkeiten? Und dann war es für mich auch so, okay, klar, ich muss, also es kann jetzt auch sein, dass ich irgendwie da jede Etappe nur Fehler mache und kein einziges Foto rausbekomme, weil ich immer zu spät am irgendeinem Platz bin. Das habe ich auch vorher so kommuniziert und habe gesagt, ja, pass auf, ich will hier ausprobieren und wir schauen, was geht. Da waren auch alle cool mit und ja, und dann halt extrem viele Fragen stellen. Ich hatte das Glück, dass das relativ erfahrene Leute dabei waren, die mir auch immer gesagt haben, so ganz banale Sachen. Du stehst in der Kurve und denkst, mega geiler Shot. Dann fährt dein Team aber auf der anderen Seite vom Feld und du hast die gar nicht gesehen. Und ich dachte mir so, ja, schade. So, und das sind so Sachen, die musst du lernen. Und irgendwann kriegst du das, weil auch wenn du dir irgendwie jede Etappe anschaust und so, das sind so Momente, die werden dann gar nicht irgendwie im Fernsehen übertragen oder sonstiges. Und das ist auch schnell. Also wenn die jetzt nicht einen mega steilen Berg hochfahren, dann ist das auch im Nu vorbei, ne? Von daher ist es, ich weiß nicht, ob es andere Tipps gibt, aber bei mir ist es viel ausprobieren und dann lernen.
Ja. Aber gerade das, was du zuletzt sagtest mit dem, du stehst irgendwo an der Straße und wartest auf das Feld, dass es vorbeifährt und dann sind die auf der anderen Seite, das stelle ich mir ungefähr so vor wie, weiß nicht, wenn man ein Fußballspiel fotografiert, man überlegt sich ja, okay, ich will irgendwie so hinter einem Tor stehen und dann passiert die ganze Action aber auf der anderen Seite vom Spielfeld, das kannst du ja auch nicht beeinflussen und auch in so einem Fahrerfeld, das finde ich immer so krass, wenn man so die Heli-Perspektiven von oben sieht, wie viel Bewegung da immer so ist, alle so super eng aneinander, aber trotzdem schieben sich da die Teams irgendwie teilweise so durch und ne, hier rechts und links werden auch mal so die Ellenbogen ausgefahren und dann ist da aber trotzdem immer super viel Bewegung drin. Also da musst du ja auch einfach ein bisschen pokern. Das geht ja gefühlt gar nicht anders.
Ja, du musst pokern und dann, klar, wenn du da so ein Feld hast, das sieht irgendwie geil von oben aus, aber wenn du, also viel erkennen tust du dann nicht, wenn die an dir vorbeifahren. Ne? Das heißt, es ist schon irgendwie interessant bei einer Bergetappe, du hast irgendwie jemand, löst sich vom Feld, attackiert, nicht alles zusammen. Das sind eigentlich die Momente, wo ich sagen würde, da kriegst du diese Fotos raus. Ne? Da ist dann irgendwie cool, irgendwas Besonderes.
Ja. Wir reden hier relativ selten über Equipment und Einstellungen. Da würde ich trotzdem gleich gerne einmal noch kurz drauf kommen. Aber wenn du sagst so, du hast sehr viel recherchiert, sehr viel gelesen, sehr viel nachgeguckt, fernab des Punktes üben und probieren, was waren so die zwei, drei Dinger, die du in deiner Recherche sozusagen im Vorfeld dir vorgenommen hast, wo du gesagt hast, okay, diese drei Dinge oder diese fünf Dinge will ich auf jeden Fall mitnehmen und ausprobieren. Da fühle ich mich dann gut mit, wenn ich weiß, dass ich das so mache.
Ich glaube, es lag dann vor allem daran, dass ich eben vielen Fotografen gefolgt bin, wo mir das gefällt, die irgendwie sowas schon machen. Und da siehst, also da ist dann da runtergebrochen, war ganz schnell Emotionen. Ich finde, Radsport ist ein unfassbar ehrlicher und emotionaler Sport, weil es eigentlich, also du musst schon ein sehr harter Hund sein, um nach 200 Kilometer auf dem Fahrrad danach noch dieses Pokerface zu haben. Mir geht's gut und ich bin nicht durch. Das ist ganz, ganz selten. Also das ist schon auf einem sehr hohen Level. Aber klar, diese Emotionen, das ist das, was, boah, das willst du eigentlich haben. Das heißt, für mich war irgendwie klar, okay, im Ziel, da willst du irgendwie dabei sein. Du willst schauen, dass wenn die erste Emotion, wenn die über die Linie kommen, habe ich auch ganz schnell festgestellt, da gibt's halt auch relativ viele Etappen, das juckt die jetzt wenig. Das ist dann doch nicht so anstrengend für die oder zumindest nicht so anstrengend, dass man es danach irgendwie extrem krass auf einem Foto festhalten kann. Da war dann wahrscheinlich die erste Etappe, wo sie eine Bergankunft gemacht haben. Da merkt man dann schon nochmal den Unterschied, gerade wenn auch die Wetterungsbedingungen irgendwie extrem kalt und regnerisch werden, was dann im Körper nochmal mehr abverlangt. Und dann wirklich ausprobiert. Ich habe, glaube ich, einen Ordner mit 20, 25 Fotos, wo ich mir dachte, okay, das sind irgendwie Sachen, die könnte ich ausprobieren zu machen. Und so ganz banale Dinge irgendwie, das ist ein Foto oder Low Angle, irgendwie von oben runter oder zu schauen, du bist irgendwie schon weiter oben, wenn sie den Berg hochfahren und schauen, ob du irgendwie eine Straße bekommen kannst und so, was dann auch ganz viel vom Licht abhängt. Ne? Also wenn du irgendwie, wir hatten jetzt echt viel Regen da, da wird es schon sehr so ein Einheitsbrei, dieses Feld. Ne? Also das ist schon sehr hart, dann auch rauszufinden, okay, was, am Schluss mache ich es für ein Team. Ne? Das heißt, am Schluss ist für das Team immer noch wichtig, ihre eigenen Fahrer zu zeigen. Das darf ich auch nie vergessen. Es geht jetzt nicht nur um, was ich machen will. Und es gibt auch ganz viele Shots, die musst du einfach nehmen fürs Team. Und die brauchen die auch. Oder die benutzen die auch immer noch von anderen Medienagenturen. Weil die brauchen eben dieses Zielfoto bei dem Massensprint, was ich jetzt nicht mache, weil was ich gar nicht machen kann, weil ich wahrscheinlich gar nicht da bin, aber das ist dann, das benutzen die irgendwo anders her. Aber ja, das ist so ein, du musst relativ Sachen runterbekommen unter einem Hut und dann ja. Ich glaube, es war echt ausprobieren, das Größte.
Was hattest du für Kameras mit? Also ich sehe in deinen Reels, die Leica hängt an der Garderobe, die schnappst du dir. Ich glaube, du hattest irgendwie auf dem Rücksitz da auch eine Sony in der Hand. Mit was für Equipment hast du fotografiert?
Ich habe mir relativ viel Zeug neu besorgt. Also ich bin gar kein Mensch, der irgendwie viel Technik braucht und so weiter. Ich bin jetzt letztes Jahr auf Canon umgestiegen von Sony. Das heißt, ich fotografiere mit einer Canon A5 eigentlich und ich habe nie eine zweite Kamera gebraucht. Ich habe noch eine Leica da, aber wirklich nur so just for fun mäßig, eine manuelle auch. Und da habe ich gesagt, okay, das funktioniert so nicht. Das heißt, du musst investieren. Habe mir dann noch eine zweite Canon geholt, dass ich sage, okay, ich habe einmal mehr was Teliges dabei, wollte da jetzt aber auch nicht extrem krass gehen, sondern so ein 70-200, cool, 70-200, 24-70. Und dann habe ich gesagt, okay, ich brauche eigentlich noch, ich will nämlich nicht im Bus stehen, der eh schon wahrscheinlich sehr eng ist, dachte ich mir. Und dann noch so eine große Kamera, den Fahrer irgendwie ins Gesicht halten. Da dachte ich mir, okay, du brauchst eine Leica. Jetzt ist es wahrscheinlich schwer, diese Momente alle manuell festzuhalten. Könnte man sich bestimmt machen. Dann dachte ich mir, okay, komm, ich hole mir eine Leica Q2. Wollte ich eh schon ganz lange haben und dann habe ich einen sauren Apfel gebissen und neues Geld ausgegeben. Hat sich auch absolut bewährt. Also das sind genau die Momente, die Jungs eben nicht verstellen. Das habe ich auch ganz schnell gemerkt. Die sehen auch den Unterschied und nehmen die eine gar nicht so wahr oder auch nicht so ernst. Das ist einfach Tatsache so. Und die habe ich eigentlich den ganzen Tag rum. Weil es auch wirklich so ist, dass wenn du, also das ist schon so, wenn dich Leute den ganzen Tag mit der Kamera sehen, vergessen die halt irgendwann. Ne? Also die habe ich mir so im Shortstrap immer um den Hals, den ganzen Tag, 24/7 eigentlich. Und dann eben die anderen Kameras immer noch dabei. Und das ist dann so mein Setup. Also das und dann, wenn ich irgendwie eine tricky Situation mache, ich brauche Foto, Video gleichzeitig, dann haue ich mir eigentlich eine GoPro oben drauf oder in meinem Fall jetzt eine DJI, haue die oben drauf und dann ist es halt, dass es nicht das krasseste Video ist oder die geilste Einstellung, aber du musst dann halt irgendwie so diesen Mittelpunkt finden, um irgendwie beides abzudecken. Ne?
Du hast das Wetter angesprochen im Vorfeld, bevor wir hier die Aufnahme gestartet haben, hast du gesagt, Junge, das war richtig, richtig Sauwetter da. Wie war das für dich, für deine Performance, aber auch für die Kameras? Ich meine, die sind wetterfest, aber irgendwie, wenn sie klitschnass werden, ist auch irgendwie nur halb geil, oder?
Ja, ich weiß gar nicht, ob die alle ganz wetterfest sind. Das war mir aber auch so ein bisschen egal, weil ich mir dachte, wenn ich es im Auto das kriege, dann schon auf keinen Fall. Ich habe da natürlich schon versucht, gerade auch, dass halt nichts auf die Linse kommt und so weiter. Jetzt nicht, dass ich den Shot nehme und dann ist irgendwie nur Wasser drauf. Aber ja, dann, also dafür ist es halt einfach nur ein Gebrauchsgegenstand. Ne? Also das ist, da bin ich immer ganz weit weg davon zu sagen, pass auf und so. Und das ist auch, du musst dann auch, also du hast das so viel, du schmeißt die auch ins Auto dann und dann, rei, komm, wir müssen jetzt schnell los, weil da das Slot ist. Also wenn du da so, ey, pass mal auf, ich muss langsam und so. Plus, dass die Jungs und Mädels da auch echt gut gerne Gas geben in den Autos, dass die Kamera ist dann auch mal von links nach rechts geflogen, innen drinnen, wenn man sie nicht festhält. Ja, der Regen hat immer was, macht es irgendwie immer speziell und macht halt so ein Radrennen nochmal schwerer. Und auch spektakulärer in dem Sinne von den Zuschauern passiert halt mehr, weil irgendwie doch mal jemand wegrutscht und so, was man jetzt immer keinem wünscht, aber es ist einfach so. Und weil es dem Fahrer einfach auch mehr beansprucht. Aber ja, klar, jetzt macht es das Bild meistens nicht geiler, wenn da jetzt irgendwie ganz viel Regen ist und kaum Sonne ist. Von daher, ja, glaube ich, kann es besser werden. Oder ein paar meiner Lieblingsbilder sind auch definitiv entstanden, wo dann wir einen Tag mal Sonne hatten für ein paar Stunden. Das gibt dem Ganzen was anderes. Da knallen die Trikotfarben von jedem Team, da siehst du die Unterschiede. Das ist einfach, das, worauf du Bock hast, aber es gehört einfach beim Radsport dazu, dass halt ganz viele Rennen, auch gerade so Giro Italia oder sowas, ist halt so spannend, weil du nie weißt, was morgen für ein Wetter ist. Von daher, das gehört einfach dazu und da musst du durch und dann, ja. Aber es war kalt. Es war kalt und nass eigentlich jeden Tag, ja.
Das ist das tückische Frühlingswetter. Selbst wenn du denkst, die Sonne scheint, im nächsten Schatten ist es arschkalt und wenn es dann nochmal zwischendurch nur regnet.
Ja, ja. Und das, also Paris-Nizza ist bekannt als das Rennen zur Sonne.
Ja, ja.
Was auch eine komplette Lüge ist. Ja. Das ist so ein Quatsch.
Das habe ich mir auch gedacht, als ich die ganzen Videos von Vorbereitungen und so gesehen habe, wie bei Rick Tabel oder so, der dann irgendwie schon einen Tag vorher war. Und das die letzte Trainingsfahrt, die einfach in kompletter Regenmontur gefahren sind, ja. Und dann so, ja, willkommen beim Rennen zur Sonne. Ja.
Ich finde das einfach, also ich habe immer Tour de France geguckt, schon als kleines Kind auch, und lieb es einfach sehr. Und wir lassen mal dieses ehrliche Sportart einfach so stehen. Es gibt ganz viele sportpolitische Dinge und schwierige Dinge, die auch dazu gehören, über die wir sind kein Inside-Podcast, deshalb lassen wir das mal weg. Ich liebe aber auch, wenn es denn ehrlich ist, diesen ehrlichen Kampf gegen dich selber, gegen mit dem Team, aber auch gegen andere Fahrer, gegen das Wetter, gegen die Berge. Da sind so viele Komponenten, die ein Radrennen einfach enorm spannend machen. Und bei der Tour de France zum Beispiel sagen ja viele Leute so, ja, ich guck das total gerne und auch wegen der Landschaft und so. Ja, das klingt immer so wie so ein blöder Spruch, ist aber so. Wenn ich das hier im Fernsehen laufen lasse und die tollen Kommentatoren, egal ob jetzt Eurosport oder ARD, ZDF, das dann beschreiben, dann gibt's noch irgendwie eine Side-Info zu dem Schloss, was da steht und zu dem Weinanbaugebiet und I don't know, ich lieb das total. Und dazu dann eben dieses Sportliche und dieser Kampf gegen dich, gegen die Berge und aber eben auch dieser Teamgeist, das ist ja, vergessen ja auch viele immer, dass es eine strategische Sportart ist und eine Teamsportart ist. Ich finde es einfach so geil und so vielseitig. Also ich feiere das sehr.
Und man kann immer schön Fahrräder gucken, die man sich nie im Leben leisten wird. Nein, aber auch vor allem, was du gesagt hast mit dem, ja wirklich, wie die da alle an ihre eigenen körperlichen Grenzen gehen, ist mir das gerade nochmal eingefallen. Das war auch beim Strade Bianchi. Da hat, ich glaube, das war das Team Israel Premier Tech, die haben quasi auch direkt in der Zieleinfahrt oder kurz danach so einfach so Slow-Mo-Videoshots von ihren Fahrern da gemacht, die halt, also wirklich, die konnten gar nichts mehr verstecken, die waren von oben bis unten dreckig, die Gesichter waren einfach nur leer, weil das, also ich weiß jetzt gar nicht genau, wie lang die Strecke war, aber es war auch, glaube ich, so um die 200 Kilometer oder ein bisschen mehr und auch mit Kopfsteinpflaster und Gravel-Sektoren, wo es halt wirklich dreckig wurde und dann war es zwischendurch auch ein bisschen regnerisch und die sahen wirklich alle aus wie Sau und dann in diese wirklich komplett leeren Gesichter zu gucken nach dem Rennen, wo da merkst du halt einfach so die, also das ist ja bei anderen Rennen dann auch wirklich über Tage und Wochen so, dass sie da dann wirklich ihre komplette Energie und ihren Körper und ihre Seele da ins Fahrrad reindrücken und auf der Straße lassen. Das finde ich immer so faszinierend zu sehen, wie man dann irgendwie auch sieht, vor allem bei den Zielsprints, wenn die da schon 150 Kilometer gefahren sind bei einem Tempo, was ich bergab vielleicht mal hinkriege, wenn es gut läuft, dass sie dann da nochmal so auf die Tube drücken und sich da irgendwie aus dem Fahrerfeld rausdrücken und irgendwie ins Ziel sprinten, das ist wahnsinnig.
Es gibt dieses eine Reel, was du gemacht hast, Tag 9 als Fotograf von Bora Hansgrohe, Etappe 7 ist das. Das Coverfoto vom Reel, da sieht man dich links neben einem Fahrer, der gerade an dir vorbeigefahren ist und ehrlich gesagt ist dein Gesichtsausdruck etwas angestrengter als der des Profis, muss man gestehen, weil er auch kämpft, aber bei dir sieht man es auch. Du hast das ja gerade einmal grob beschrieben, so dass du dir überlegst, so was sind Shots, die du machen kannst. Wie gehst du das an? Also dann fährst du halt mit dem Begleitfahrzeug vor, steigst dann an einem bestimmten Punkt aus und wartest dann auf das Feld. In diesem Reel sieht man übrigens auch, wie schnell er an dir vorbeifährt. Also das ist eine Sache von, also der Moment, wo du ihn von vorne fotografieren kannst, ist wahrscheinlich, also close, sage ich jetzt mal, sind wahrscheinlich maximal 5 Sekunden irgendwie. Und dann ist er weg. Dann siehst du nur noch seinen Hintern und das Rücklicht vom Fahrrad. Nee, die haben kein Rücklicht. Aber wie, dann steigst du aus und bleibst dann da und wenn die vorbei sind, gehst du wieder zum Auto zurück und so fährst zum nächsten Spot, den ihr ausgemacht habt. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, in der Theorie, ja. Also wie gesagt, normalerweise bin ich jetzt mit, ich dachte mir auch so, es ist geil, es gibt viele Fahrzeuge, wir haben jetzt zum Beispiel auch ein Fahrzeug, was vorm Feld fährt, was dann Wetterungsbedingungen durchgibt, was auch Wind misst und so weiter. Ich dachte mir auch so, geil, ich kann mit denen irgendwie mitfahren, jump out und dann warte ich, bis irgendein anderes Fahrzeug vorbeikommt, ich steige ein. Ja, ich klappe nicht, weil die alle voll sind. Also du bleibst in dem einen Auto, was wo du drin bist und that's it. Genau, normalerweise fahre ich mit den, ich war jetzt immer mit zwei Jungs unterwegs, die halt irgendwie gesagt, pass auf, wir haben irgendwie zwei Spots, die machen wir, Kilometer 46 und 83. Wenn wir irgendwie Glück haben und dann versuchen wir noch irgendwie im Finish zu sein und das heißt, ich bin mit denen da und dann schaue ich halt in diesem Gebiet, wo wir sind. Die haben dann irgendwann auch schon gesagt, hey, ist das für dich cool? Wir haben schon so ein bisschen, können wir so 400 Meter weiter vor oder zurück sein, muss halt auch schon irgendwie Sinn machen, dann den Fahrern was zu geben und in dem Radius bewege ich mich dann und schaue aus der Situation, was für mich das Interessante ist. Wenn ich Glück habe, wir waren jetzt irgendwie relativ oft so, dass wir da so eine Stunde hatten, das heißt, in der Stunde essen wir da mal Mittag, die preparen dann ihre Sachen, je nachdem, was irgendwie Tee oder Essen, je nachdem, was es für eine Etappe ist und ich schaue dann so, was ist der Spot, der irgendwie Sinn macht. Bei der Etappe, Etappe 7, das war eine Etappe, die wurde also erst abgesagt und dann verändert, weil eben auf dem Berg, wo sie eigentlich hochfahren wollten, Schneefall ist seit ein paar Tagen, das heißt, da ging es nicht und jetzt sind sie auf diesen anderen Berg gefahren. Und dann hieß es am Anfang nur, da können nur zwei Teamfahrzeuge hoch, die müssen aber auch die Fahrer mit runternehmen und sie hatten mich nicht eingeplant, mit hochzufahren. Und ich war so, oh, das ist eigentlich schlecht. Und dann dachte ich mir so, okay, ich höre mir mal die Taktik an, dann haben sie die Taktik besprochen und dann waren schon so, jetzt nicht gar nicht mit Alex Vlasov, sondern die wollten da schon was gewinnen mit Primus. Und da habe ich gesagt, pass auf, ihr wollt was gewinnen? Ja, und dann muss ich da hoch. Wir müssen schauen, dass ich da hochkomme. Und dann hat er zum Glück noch, er war echt lieb, also mal, pass auf, ja, steig in das Auto mit ein. Sind wieder hochgefahren und waren dann wirklich 2,5 Stunden irgendwie da oben gestanden. Im Auto zum Glück mit Sitzheizung und so. Aber auch von Sonne, Hagel, Regen, Nebel bis gar nichts mehr sehen, alles dabei. Und dann bin ich so 45 Minuten vorher, also als ich wieder hochgefahren sind, dachte ich mir schon, okay, das könnte geil sein und so. Und mein Plan war, okay, du gehst runter, versuchst einen Shot von oben zu bekommen, wo irgendwie, wenn du Glück hast, ein Ausreißer alleine irgendwie um den geilen Spot fährt. Und dann versuchst du wieder hochzurennen und im Ziel zu sein, wenn er gewinnt. Das war mein Plan. Hat auch in dem Sinne gut geklappt, bis ich halt vergessen habe, dass wir halt relativ weit oben sind. Ich drei Kameras dabei habe. Ich zugepackt war, weil es saukalt war. Aber wenn du rennst natürlich, es hat geregnet den ganzen Tag. Und ich war am Limit. Ich hatte mich fast übergeben, weil ich da diesen Berg hochgerannt bin. Und bin dann wirklich so halt in dem Punkt gelandet, dass ich mir dachte, okay, ich muss da jetzt noch hin, aber ich bin mir ziemlich sicher, er kommt gleich um die Ecke. Da hat der Polizist mich noch auf die andere Seite geschickt, so, du kannst hier nicht laufen, du kannst hier nicht laufen. Nein, ich laufe jetzt mitten auf der Strecke, aber gut, wenn er das so sagt. Und dann wirklich so ich rüber und mich umgedreht, dachte ich mir, oh, jetzt kommt er schon und dann einfach wirklich nur über die Schulter mit der Kamera draufgehalten. Dann kamen aber die anderen schon wieder und ich dann noch, okay, du musst wieder sprinten, einmal rum, weil ich dann halt gesagt habe, okay, Next Spot ist, ich habe jetzt diesen ersten Moment verpasst, aber er hat gewonnen. Das heißt, nach dem Gewinn ist Dopingkontrolle, der muss sich umziehen. Der ist auf dem Ding, das will ich jetzt festhalten, weil das siehst du die Interviews, die sie danach geben, aber was alles sonst passiert, nicht. Und dann bin ich da halt hingerannt, auch noch alles voller Matsch, zweimal ausgerutscht, die ganze Hose irgendwie voll und sonstiges. Aber dadurch habe ich dann, glaube ich, eine ganz coole Serie hinbekommen, wo ich gesagt habe, okay, ich habe nicht dieses Victory-Foto, aber ich habe alles, was sonst keiner fotografiert hat, im Zelt, wo er sich umzieht, bis hin zu, ich weiß nicht darauf, wer die Dopingkontrolle abgegeben hat, aber bis davor, danach, um das zu schauen. Und das ist halt alles sehr unromantisch, ne? Also die fahren auf einem Berg hoch, geben sich da voll aus, da sind kaum Leute da, die machen trotzdem ihre Siegerehrung, klar. Aber und dann so schnell wie möglich irgendwie in den Bus, die Fahrer haben gefroren, Heizung auf volle Pulle und versucht irgendwie so schnell wie möglich da runterzukommen. Das ist in dem Sinne sehr unromantisch und man denkt eigentlich, die hatten viel mehr verdient, aber wir waren glücklich, dass es ein Zelt gab, dass sie sich nicht außen umziehen mussten, basically so. Das war so das und das ist halt schon, wenn du das dann irgendwie zeigen kannst, dann dachte ich mir, okay, das macht Spaß. Also das ist genau das, was ich dann irgendwie machen wollen würde. Aber dann gab es viele Lacher am Schluss, dann, dass ich dann in der Live-Übertragung und auch hier schön von Oma und was weiß ich habe dich im Fernsehen gesehen. Nein, ja.
Ja, sehr geil. Wollen wir mal über zwei, drei Fotos von dir sprechen? Wir beschreiben die Fotos ja immer hier in unserem Podcast und dann hören wir im Prinzip danach einmal die Geschichte dahinter. Fabian, ich habe ein paar Fotos rausgesucht. Willst du die erste Serie, das erste Foto mal beschreiben?
Ja, gib mir eine Sekunde. Genau, das ist das mit den Time-Trial-Fahrrädern, richtig?
Genau.
Gut, fange ich mal kurz an. Ich beschreibe jetzt erstmal das erste Bild, was man in der Serie sieht. Es ist, man sieht mehrere Fahrer, ich glaube insgesamt sind es vier. In der Mitte, relativ mittig im Bild, ist im Fokus ein Fahrer. So Experte bin ich noch nicht, dass ich jetzt sagen könnte, wer das ist. Das ist ja auch immer schwierig, wenn die ihre Zeitfahrhelme aufhaben, die ja nochmal ein bisschen besonderer aussehen als die normalen. Aber auf jeden Fall sieht man im Hintergrund so eine Tribüne und irgendwie Absperrung und so. Und es wird auf der Straße gefahren. Und das Coole an dem Bild ist halt, dass eigentlich nur der Fahrer in der Mitte und noch nicht mal das Fahrrad vom Fahrer, sondern nur so der Kopf und der Oberkörper wirklich scharf sind und der Rest halt so in Bewegungsunschärfe ist. Also die Fahrräder selber und die Räder und so. Ne, man sieht, dass sie in Bewegung sind. Also das ist, ich glaube, das nennt man im wirklich fotografischen Fachwissen Rolling Shutter oder Rolling Shot irgendwie. Kennt man auch, glaube ich, von der Formel 1 ganz viel, wenn halt so, wenn du mit Bewegung quasi mit fotografierst und der Hintergrund dann durch die Bewegung der Kamera einfach unscharf wird. Ja, und was auch noch an dem Foto so sehr raussticht, sind diese grünen Rennanzüge und Helme vom Bora-Hansgrohe-Team und drumherum ist alles so, ja, so ein bisschen farbloser, sag ich mal. Das heißt, der eine Fahrer, der da so im Fokus steht, der knallt halt wirklich voll raus. Das war auch schon so ein Shot, wo ich dachte so, ja, sowas sieht man jetzt halt nicht alle Tage oder nicht so auf den ganzen klassischen Sportfotografen-Seiten, weil bei denen ist immer alles knackscharf und man sieht quasi jeden, ne, es ist alles irgendwie scharf und nichts ist mit Bewegungsunschärfe. Aber gerade dadurch, finde ich, sieht man nochmal, kommt da viel mehr, man fühlt diese Bewegung und die Schnelligkeit davon halt irgendwie, weil man halt quasi selber so merkt, so, ja, die fahren so schnell an dir vorbei, dass du es gar nicht quasi alles scharf dir angucken kannst und immer nur so Momente vorbeiziehen siehst.
Ja, genau. Ich finde auch, was du gesagt hast mit den Farben, finde ich auch einfach geil. Also man muss schon sagen, dass die Trikots mit dem Grün und dem Gelb und dazu das Orange in den Rädern hier, in den Zeitfahrrädern einfach richtig geil rauskommt und passt irgendwie auch zu dieser Farbe des Straßenbelags und gefällt mir einfach mega. Ich hätte das Foto, die Technik jetzt Mitzieher genannt.
Ja, glaube ich so, dass wenn man Mitzieher sagt, versteht jeder,
ja, was genau. Ist. Genau.
Aber wenn man jetzt zum Beispiel in der Serie, die auf Instagram gepostet wurde, in den nächsten Slide geht, sieht man zum Beispiel, dass ja das Gegenteil von dieser Technik, also es ist ja die gleiche Technik benutzt, so, dass, aber da sieht man halt wirklich, das ist ja am Teambus, wo die alle auf ihren Rollentrainern noch sitzen und sich gerade ein bisschen einrollen und warm fahren. Da ist ja das Fahrrad statisch, weil es sich nicht bewegt und das drumherum ist auch alles statisch. Man sieht nur die Bewegungen der Fahrer. Also ne, der Oberkörper ist noch relativ statisch, aber die Beine drehen halt so durch und sind da so verwischt. Man kann aber trotzdem noch das Bora Hansgrohe auf den Rennanzügen lesen. Das ist quasi ja das gleiche Technik, anderer Effekt, der aber genau das gleiche quasi bewirkt und dann, wenn man sich dann nochmal ein bisschen durchklickt, ist dann auch nochmal so ein saugeiles Foto von der gleichen Situation, aber frontal und dann wieder in Farbe mit diesem riesigen Helm. Also da werden die Designs ja auch immer abgefahrener. Das hat ja wahrscheinlich, also ich glaube, das hat man selbst außerhalb der Fahrrad-Sportbubble mitgekriegt, dass da dieses Jahr einige oder ein spezieller neuer Helm auf den Markt gekommen ist, der für sehr viel Aufsehen gesorgt hat, wo ich persönlich kann es gar nicht so nachvollziehen, weil ich denke so, Zeitfahrhelme sahen schon immer abgespaced aus und hatten komische Formen und das ist jetzt dann halt nur die nächste Weiterentwicklung. Aber da wird sich schon irgendwer was bei gedacht haben, denke ich immer. Also ja. Von daher, aber ja, das ist übrigens dieses Foto ganz frontal von dem einen Fahrer, der sich da gerade warm fährt, ist für mich auch ein typisches Leica-Foto. Also da würde ich jetzt auch meine Hand für ins Feuer legen, dass das mit der Q2 gemacht ist, zum Beispiel.
Ja, das kommt gut hin, glaube ich, ja.
Ja, ich.
Ja, aber auch die restliche Serie hat super viele geile Momente da drin, ne? Also geile Detailshots, irgendwie wird das letzte Bild zum Beispiel, wo man einfach sieht, wie beschissen das Wetter war. So, man sieht irgendwie nur so Details von einem Fuß und dem Rad, wo super viel Matsch drauf ist. Dann aber auch mal ein Shot aus dem Auto raus, so wo man noch die Tür quasi sieht von innen nach außen und der Fahrer aber gerade wirklich so ganz close am Fenster vorbeifährt. Super Aufnahme, viele geil geframte Shots einfach irgendwie, die so, ne, das ist ja das, was ich auch immer bei Fotos sage, wenn man so Stories erzählt, irgendwie, wenn die geil geframed sind und man so mehr mit in die Situation reingenommen wird, das ist immer, ja, das holt mich immer noch mehr ab.
Eine tolle Serie und im Prinzip spiegelt die genau das wieder, was du gerade eingangs erzählt hast, ne, dass du die anderen, die besonderen Momente irgendwie einfangen möchtest und die Geschichten dann so erzählen möchtest, dass du Momente zeigst, die vielleicht noch gerade für das letzte Interview im Fernsehen zu sehen sind, so, aber so close dann eben doch nicht und so nah und so besonders dann eben doch nicht, und das zeigst du eben hier und dann auch mit coolen Techniken und so, coole Framings. Ich lieb's auch sehr und finde diese ganze Serie stellvertretend für das, was du da machst, sehr, sehr geil. Willst du was dazu sagen zu dieser Serie?
Ja, also Team Time Trial ist, glaube ich, also da war das ganze Team angespannt, weil es schon sehr viel Planung betrifft, weil halt wirklich alle Fahrer zum gleichen Zeitpunkt ready sein müssen. Also Time Trial an sich eh schon stressig anscheinend, also habe ich noch nicht kein normales mitgemacht, aber ist eh schon angespannt. Team Time Trial noch mal mehr, also da durfte ich jetzt auch nicht mit in den Bus, das ist auch ein ganz anderer Tagesablauf, da fährt die Crew viel früher hin, also wir waren, glaube ich, einige Stunden vorher da, die Fahrer ganz anderen Tagesablauf, noch im Hotel, Frühstück und dann Essen. Und da geht es halt viel auch um Nutrition, wann, wie, was. Genau, das heißt, bei mir hat es dann wirklich angefangen, wenn die eigentlich angekommen sind und sich umgezogen hatten und rauskommen. Und dann ist es so, dass eigentlich jedes Team einmal auf die Strecke kann und dann eben so diesen Parcours abfährt, einmal um warm zu werden, aber auch um zu wissen, was geht auf der Strecke. Und das war dann, wo ich gesagt habe, hey, kann ich irgendwie mit einem Auto hüpfen und da ein paar Sachen machen? Die sind dann 1,5 Runden insgesamt gefahren und da habe ich halt relativ viele von diesen Shots bekommen. Weil sonst Team Time Trial, die sind halt nochmal schneller unterwegs, also das ist unfassbar. Da hast du auch keine Autos, die irgendwie vorher fahren. Ich weiß gar nicht, wie das mit Motorrädern ist. Die müssen auch relativ viel Abstand haben, weil da halt nochmal wegen Wind und Windschatten und so weiter eine größere Rolle spielt. Von daher war da für mich klar, okay, da kriege ich nichts. Ich bin dann, also der erste Shot ist am Start entstanden, da sind die irgendwie erst 50, 60 Meter los, also sie sind auch noch gar nicht in ihrer Position, sonst ist es halt ein relativ statischer Sport, also Team Time Trial, die sitzen da halt und wenn es nicht irgendwie berghoch geht, dann wird da auch nicht viel bewegt, das ist so dieses Optimale. Das heißt, es war am Anfang, bevor sie irgendwie ihre Linie gefunden haben und sonstiges, und da habe ich davor immer so ein bisschen ausprobiert, was geht, was sieht irgendwie geil aus, das im Hintergrund ist ein Fußballstadion, das war direkt daneben. Und da dachte ich mir, okay, komm, lass das einmal probieren, was auch immer so ein bisschen Glück ist. Ne? Kriegst du jetzt irgendwie genau den dahin geframed? Ist es dann auch wirklich scharf oder nicht? Hat jetzt relativ gut geklappt am Schluss. Genau, und der Rest sind wirklich halt Sachen, die entstanden sind, als sie sich beim Warm-up gemacht haben oder als sie eben diesen Test gemacht haben. Und das ist eine ganz spezielle Atmosphäre. Also das ist schon nochmal was anderes. Hat jetzt fürs Team diesmal leider nicht so ganz gut geklappt, was auch damit zu tun hat, dass es dann irgendwann angefangen hat zu regnen. Das heißt, die ersten Mannschaften sind durchgekommen ohne Regen. Dann irgendwann hat es mal geregnet, da musste es dann natürlich auch mal langsam sein. Und das ist nochmal eine ganz andere Disziplin. Aber es sieht sehr geil aus. Also da dachte ich mir, okay, das ist so einer der Tage, da kannst du Leuten mehr Insight geben als normal, weil da kriegst du sehr wenig von mit.
Ja, voll. Für euch da draußen, die den Sport nicht so kennen, also es geht hier um Zeitfahren. Das heißt also, da geht es nicht bei einer Strecke von A nach B um das Rennen gegen andere Fahrer, sondern hier geht es tatsächlich um das Rennen gegen die Uhr. Es gibt einmal das Einzelzeitfahren, wo jeder Athlet, jeder Radrennfahrer alleine auf die Strecke geht und dann der Schnellste kriegt dann die Punkte. Und dann gibt's das Ganze aber nochmal eben als Team. Und das ist eben genau diese Situation hier. Und die fahren wirklich sehr, sehr schnell. Und über die Helme, wir haben bei der Sportschau auch den Helm von Jonas Winnegrad abgebildet. Der heißt tatsächlich auch Space Helm oder so. Und ich weiß nicht, wie viele da draußen den Film Coneheads kennen. Aber es sieht auf jeden Fall aus wie ein Eierkopf. Und hat aber offensichtlich was mit Windkanal, Windschnittigkeit und perfekter Aerodynamik zu tun. Insofern müssen da alle durch. Und wir haben den Lacher auf unserer Seite. Aber für die Fahrer...
Aber es war auch im Feld, also war auch im Feld. Jeder hat mal gegen den Helm geklopft und jeder hat das mal, also... Das sind so Kleinigkeiten, deshalb kannst du auch nicht sagen, ist das jetzt für jeden irgendwie was, da hat ja jeder seine eigene Sitzposition und sonstiges, aber es sieht auf jeden Fall witzig aus, ja.
Du hast ein Foto, wo der Fahrer so geframed ist durch den Ellbogen und den Arm von seinem Teamkollegen und da hat er den Helm so nach hinten und man sieht dann vorne eben einfach so sein Gesicht und dann den Helm macht er dann wahrscheinlich mal so nach vorne runter. Also sieht wirklich, ja, wirklich ein bisschen verrückt aus. Die zweite Serie, die hatten wir gerade schon einmal grob angesprochen. Ich glaube, dir, da ist das entstanden, dein Reel, was wir genau, vorhin ja einmal besprochen haben. Fabian, was siehst du auf dem ersten Foto?
Ja, das erste Foto ist ja tatsächlich das, wo du gerade die Situation, wie es entstanden ist, schon sehr gut beschrieben hast. Da am Berg, wo du dich vorpositioniert hast und dann... Also der erste Shot ist quasi der zweite, den du beschrieben hast. Ja. Wenn man im Slide nach rechts geht, sieht man den ersten, den du gemacht hast mit diesem Panorama, wo sich die Straße so hochschlängelt. Und das ist halt, glaube ich, genau der Shot, den man im Reel sieht, den du quasi nur so über die Schulter gemacht hast. Genau. Also man sieht halt den Fahrer, der jetzt auch schon, ja, er sieht jetzt nicht mehr so entspannt aus wie auf gerader Strecke. Man sieht schon, dass es auch bergauf geht. Im Hintergrund hast du die wolkenverhangenen Berglandschaften. Die Straße ist, sieht man, dass es nass ist. Es ist irgendwie so, ja, man würde sagen, useliges Wetter wahrscheinlich. Ich würde jetzt auch mal tippen, ne, war jetzt nicht so super warm. Man sieht im Hintergrund noch so, das überschneidet sich so ein bisschen, da steht dann, glaube ich, noch so ein Straßenpolizist irgendwie auf der anderen Straßenseite, ja, und das hat aber wahrscheinlich dadurch, dass du es sowieso nur so auf gut Glück über die Schulter gemacht hast, irgendwie eine coole Dynamik, also es ist jetzt nicht super gerade geframed, sondern die Linien sind alle so ein bisschen aufsteigend, der Fahrer ist auch so ein bisschen schräg im Bild, aber das finde ich, passt super dazu, dass es halt gerade so eine quellende Bergauffahrt irgendwie ja zeigt und dass es spielt halt alles ineinander. Man sieht die Berge, es ist so ein bisschen schräg fotografiert, man sieht aber den Fahrer, der so quasi aus dem Bild nach oben rausfahren will. Und auch da wieder liegt vielleicht einfach an dem Corporate Design Konzept von Bora Hansgrohe, dass sie diese grünen Farben vielleicht extra gewählt haben, um in solchen Situationen herauszustechen. Mit den Farben auch da ist es wieder, dass das Trikot und alles am Fahrrad selber sehr rausstechen. Und die restlichen Fotos sind dann, glaube ich, das, was du beschrieben hattest, was dann quasi nach der Zieleinfahrt passiert ist, wo es dann zur Dopingkontrolle ging. Da sieht man ein Foto, wo du es gerade beschrieben hattest, dass ihr froh wart, dass ihr irgendwie ein kleines Zelt hattet, wo der Fahrer dann auf so einem Stuhl sitzt und erstmal, das machen die ja alle nach der Zielankunft, erstmal wahrscheinlich 3 Liter trinken, alle möglichen Getränke. Und am Boden steht noch so ein kleiner Heizlüfter vor seinen Füßen, dass der wahrscheinlich irgendwie mal so ein bisschen die Chance hat, zumindest trockene Füße zu kriegen, auch wenn die da ihre Neoprenüberzieher an den Füßen haben. Ich glaube, ab einer gewissen Menge an Wasser hilft das auch alles nichts mehr. Ja, und dann letztendlich noch die Fotos von der Siegerehrung so ein bisschen und auch so eins, wo er sich irgendwie im Zelt so ein Tuch durchs Gesicht wischt irgendwie und auch wirklich, ja, schon hochroten Kopf hat und auch eine super rote Nase, wahrscheinlich, weil er irgendwie einerseits komplett durchgepowert hat, aber auch irgendwie es ja trotzdem super kalt war. Und das letzte Foto trotzdem, das glückliche Siegerfoto halt, wo er auf dem Podest steht und da was in die Luft trägt, so.
Ich finde, diese Serie zeigt gerade genau das, was du auch vorhin einmal gesagt hast, dieses Unromantische und vielleicht auch tatsächlich dann Ehrliche, so, ne? Also wenn das Racing-Bild, das erste in dieser Serie, haben wir ja ausführlich besprochen, aber dann so dieses eine Foto, wo der Fahrer an dem Absperrgitter ist, man sieht so eine Kabeltrommel da auf dem Boden liegen, so einen komischen Tritt wahrscheinlich ist es ein TV-Übertragungswagen, Regiewagen irgendwie da dran vorbei und es ist irgendwie alles so, also es ist nicht Glanz und Glamour und nice und hip und dann eben dieses Billo aufgebaute Zelt mit dem Heizlüfter. Das ist alles irgendwie so, ja, ich glaube, es ist einfach sehr, sehr wichtig, dann relativ schnell ins Hotel zu kommen, irgendwie die Muskeln wieder aufzuwärmen, von der Kälte dort sich behandeln zu lassen, irgendwie vernünftig zu essen und dann einfach da das abzuhaken, dieses unromantische, diese unromantischen Ankünfte und die Situationen da, oder?
Ja, also ich will jetzt nicht irgendwie das Bashen anfangen, wie unprofessionell oder wie unluxuriös das ist. Ich finde es nur, weil du, also die Momente, die du siehst, ist, wie er über die Ziellinie fährt, wie er dann, das ist auch das eine Foto, wie er in dem Zelt sitzt, wo hinten alle Brandings drauf sind von Sponsoren, wie er Interviews gibt und wie er dann, wie das letzte Foto ist, eben auf der Tribüne steht und die Medaille bekommt. Alles andere ist genau daneben und dahinter. Also das kann auch, ist jetzt nicht so, dass es irgendwie versteckt ist, sondern es sieht jeder Fotograf, der da auch ist, aber natürlich ist es jetzt auch nicht, das ist alles eine Berechtigung, ne? Das will jetzt auch keiner sehen, weil es davon ablenkt, was passiert ist, aber ich finde es schon interessant, weil die Jungs da halt schon echt sich hochkämpfen und das machen und gerade das Bild, was irgendwie im Zelt sitzt, also das Zelt ist ja auch eine mega geile Softbox, das Licht war schon mega geil, aber das ist schon halt, das ist halt ehrlich. Er sitzt da, er trinkt gerade seine zweite Flasche Tee, um irgendwie von innen ein bisschen wärmer zu werden. Er sitzt im Schlamm, wie gesagt, noch irgendwie Heißlüfter drauf und dann sind halt drei Leute drumherum, die versuchen ihm so schnell wie möglich das Gesicht abzuwischen und so weiter, weil er kommt über die Ziellinie und er sitzt im Bus, ist nicht viel Zeit. Da gab es auch irgendwie keine großen Interviews, außer jetzt die offiziellen mit Medien und so weiter. Das passiert alles in einem relativ kurzen Zeitfenster, aber das passiert ja doch relativ viel. Von daher, das ist halt dann genau wie du gesagt hast, das sind irgendwie die Momente, die irgendwie cool sind. Aber ich will jetzt nicht irgendwie irgendwas Großes Negatives machen. Ich finde das auch gar nicht negativ, ich finde es halt einfach nur ehrlich und man sieht es nicht und es ist halt, was es ist, ne? Also es ist halt mitten auf dem Berg. Du fährst halt in den geilsten Landschaften, aber da ist halt auch, also was ja auch schön ist, ist halt jetzt auch nicht überall ein Fünf-Sterne-Hotel mit Spa, wo die sich noch irgendwie aufwärmen können, ne? So, von daher, das ist halt einfach der Sport, das ist, warum das so viele lieben. Aber für die Fahrer ist es halt in Anführungszeichen die Downside, dass man sich dann halt es war jetzt auch nicht für ihn alleine, ne? Da sind ja mehrere Fahrer drinne, je nachdem, welche Trikots die bekommen, die sind dann alle irgendwann in diesem Zelt und ziehen sich um und gehen nochmal auf die Rolle, um das Laktat rauszubekommen und so. Von daher, Privacy ist auch was anderes. Aber ja.
Ja, wir sprechen ja grundsätzlich im Sport auch immer über Nachhaltigkeit und Natur. Und deshalb finde ich es an der Stelle auch total richtig, dass es minimalistisch angegangen wird, um das Maximum an Sicherheit auch für die Natur zu liefern. Ich meine, wir sprechen darüber, dass dann natürlich auch jetzt Paris-Nizza ist was anderes, aber bei der Tour gibt's die ganzen Werbekolonnen davor noch, das ganze Drumherum, die Leute, die da an den Straßenrändern stehen. Da leidet die Natur auch einfach drunter, muss man auch ganz offen und ehrlich sagen. Und wenn du dann anfängst, wir bauen da oben eine Zeltstadt auf und mit allem Pipapo und bringen dann noch Generatoren nach oben und dies und jenes, weiß nicht. Also ich bin da auch kein Experte, aber mein Gefühl ist, da müssen die durch, das ist auch richtig so, dass es ist und in den Hotels wird sich dann gut und anders um sie gekümmert und das werden sie schon schaffen bis dahin noch. Fabian, eine Serie haben wir noch und da war es das achte Bild, was ich mir rausgesucht habe. Ja. Was ich einfach auch mega, mega geil finde, was auch, es ist jetzt kein Weltfoto im Sinne von wow, was für ein Framing und so, aber es erzählt einfach auch die Wahrheit der Geschichte noch so oder des Sports.
Ja. Erzähl mal. Das nimmt ja das auf, was wir gerade schon ein bisschen gesagt haben, so dass hinter den Kulissen halt irgendwie das jetzt nicht mehr so super glamourös aussieht und man sieht auf dem Foto einfach im Hintergrund sieht man den Teambus stehen, also man sieht jetzt am Teambus selbst noch so ein paar Laufräder hinten hängen und davor steht einfach ein Teammechaniker, der auf einem so einem Workstand einfach den Rahmen von einem Rennrad aufgeschraubt hat und da halt gerade mit einem Hochdruckreiniger das Fahrrad sauber macht. So, das ist ein Bild über zwei Frames und im zweiten Frame sieht man dann halt noch ein bisschen mehr von dem Bus und da steht auch noch so ein Teamauto davor und auf dem Boden ist überall noch so ein bisschen so Schaum vom Reinigungszeug irgendwie und der ganze Wassersprühnebel ist so vor dem Bus, was das Ganze noch so ein bisschen geil glowy macht, weil es auch schon so in die Abendstunden reingeht, also es ist kurz vor Sonnenuntergang und das ist, glaube ich, also da habe ich eh höchsten Respekt vor, weil die die ganzen Leute hinter dem Team, vor allem die Mechaniker, die sich um die ganzen Bikes kümmern und so, die haben, glaube ich, einen noch viel stressigeren Job als alle anderen, weil die sowohl vor dem Rennen immer damit beschäftigt sind, die Fahrräder alle perfekt einzustellen und ne, jedem dann seinen Fahrrad zu geben und die anderen auf die Autos zu laden. Während des Rennens müssen sie immer super auf Zack sein und gucken, wo ist vielleicht gerade ein Defekt, wo müssen wir schnell was austauschen, an der Strecke ein Laufrad wechseln oder ein neues Fahrrad geben, den Fahrer dann wieder anschieben und auf Strecke bringen, weiterfahren und nach dem Rennen geht es dann halt direkt weiter, irgendwelche Defekte zu reparieren, Fahrräder sauber zu machen, für den nächsten Tag vorzubereiten und das geht dann auch schon mal bis in die Abendstunden. Das ist der eigentlich noch viel krassere Behind-the-Scenes-Einblick, finde ich, den man kriegt, weil wenn man sich jetzt vorstellt als Fahrer, klar, die stehen morgens auf, kommen zum Bus, kriegen ihr Fahrrad, machen sich warm, fahren das Rennen, geben da alles, sind dann vielleicht noch eine halbe Stunde damit beschäftigt, Cooldown und ne, ein bisschen ausstrampeln, aber dann geht's für die halt auch schon wieder irgendwie ins Hotel und die können sich erholen. Aber das Team hinterm Team arbeitet halt ja gefühlt 24/7 weiter, ne? Und deswegen finde ich, das ist ein super geiler Blick hinter die Kulissen.
Ja.
Genau. Ich will nur ergänzen, weil du gerade Team gesagt hast, das zeigt eben einfach, dass Radrennen ein Teamsport ist. Also fernab der Athleten, die auf den Rädern sitzen, in der Mannschaft und dann von A nach B fahren, möglichst schnell. Aber eben die Leute hinter der Kulisse. Max, du wirst einen Einblick haben, wie groß so ein Team ist. Also von Technikern bis hin zu Strategen und vielleicht auch wahrscheinlich Köchen und sowas, Masseure, Physiotherapeuten und sowas. Das ist ein Teamsport und das finde ich geil, dass auch diese Dinge beleuchtet werden bei dir in deinen Bildern. Ich finde es auch krass, dieser Blick in diesen Bus, ist einfach eine Fahrradwerkstatt da drin, so, ne? Also wirklich, da hängen die Räder drin, ist auch geil beleuchtet, sieht alles auch cool aus mit den Lichtern außen am Bus oder ja am LKW. Sehr, sehr cool. Also gefällt mir und ich habe eigentlich nur noch eine Frage dazu. Wann genau dieses Jahr veröffentlichst du dann dein Fotobuch dazu?
Also erst zu dem zu kommen, es sind wirklich viele Leute, also kleines Besteck jetzt für das Rennen, bei Natur sind es irgendwie nochmal mehr, haben sie mir gesagt, aber ich glaube, da waren wir jetzt schon so um die 30, irgendwie sowas zwischen 20, das hat sich so ein bisschen eingependelt dann, aber also geisteskrank. Ich war, also ist auch so, dass man da Hotelzimmer eigentlich teilt bei solchen Sachen, bei den meisten. Das heißt, ich war auf einem Hotelzimmer mit einem Physiotherapeuten und jetzt denkt man sich, ja, Physiotherapeut, easy. Ja, perfekt, ganz geiles Leben. Das ist krank, weil, also es gibt einen Namen dafür, der ist mir leider gerade entfallen, aber mal kurz, um abzureißen, was die so machen. Die stehen früh auf, frühstücken, dann preparen die ganzen Flaschen, machen die Autos, überall die ganzen Versorgungsfahrzeuge voll, die kochen in den meisten Tagen das Essen für die Mitarbeiter, damit die irgendwie Sandwiches haben oder Pasta, irgendwie was on the go, machen da die Lunchboxen fertig, packen in alle Autos genug Trinkflaschen, auch damit die Leute, die da sind, was zu haben. Dann sind die im Rennen dann auch entweder fahren die zu den nächsten Hotels, bereiten das vor oder sitzen in den Autos, gehen an den Straßenrand und geben Trinken und Essen aus an die Fahrer. Danach geht's zum Hotel, packen wieder alles ein, weiter geht's und dann machen sie einen Physiotherapeutenjob. Jeder Fahrer bekommt eine Massage, dann nochmal gibt's irgendwie extra Behandlungen und so weiter und dann ist der Tag für die vorbei. Ganz, also das hat mich, das ist ganz, ganz wild. Also das ist wirklich nicht ein Job, es sind 4, 5 Jobs und dann natürlich, umso mehr Geld ein Team hat, umso einfacher wird es aufgeteilt, aber du bist halt auch limited in space, weißt du, wenn du irgendwie jemand anderen mitnimmst, brauchst du wieder ein neues Auto, was dahin fährt und so weiter. Und nachdem halt Radsport immer noch kein großer Sport ist, wo jetzt Unmassen an Geld ist, zumindest nicht bei den meisten Teams, ist das halt auch immer noch was, wo man dann schaut, also das ist wirklich, wirklich, also mein Tag war anstrengend, aber auf einer ganz anderen Ebene als den ihr Tag ist wild und auch ganz viel, also für die ist ein Arbeitstag auch immer wechselnd von Familie, irgendwie 150 Renntage oder sowas im Jahr, ganz, ganz großen Respekt. Das zum Beispiel was, da habe ich nie drüber nachgedacht, nie davor. Das ist wirklich, und dann wache ich das erste Mal auf, warum muss er denn jetzt um 6.30 Uhr aufstehen? Ja, okay, danke, damit ich mein Sandwich essen kann, ist okay. Aber das ist wirklich, also ganz, und die Mechaniker auch, und wie die, also das ist wirklich, und das ist auch ein ganz, ganz großes Ding, da macht es keiner wegen dem Geld, die machen es alle, weil sie Radsport lieben. Klar, die werden alle bezahlt, aber die werden würden mehr Geld bekommen, wenn sie irgendwo anders wahrscheinlich sein würden. Für die, die sind entweder, haben sie Radsport gemacht oder im Juniorenalter oder sonstiges, die lieben einfach Radsport und die haben da Bock drauf. Und wenn du diese Passion nicht hast, kannst du in so einem Team nicht arbeiten.
Ja.
Das ist wirklich krass.
Das, ich meine, am Ende ist es ja genauso wie wir. Ich will das jetzt nicht zu hoch hängen und auch nicht vergleichen, aber nur mit Leidenschaft kannst du Dinge überwinden, so die du unbedingt willst. Und nur mit Leidenschaft wirst du auch außen gesehen, dass du vielleicht herausstichst aus einer Masse. Und nur Leidenschaft treibt dich am Ende auch an, den Extra-Step zu machen. Insofern mega krass, krasse Einblicke. Vielen Dank dafür. Ich freue mich auf alles, was noch kommt an der Stelle. Und das wäre dann nochmal die Frage nach dem Fotobuch.
Ich habe schon Fotobücher gemacht und letztes Jahr auch wirklich eine Ausstellung über Guatemala gemacht, was ich auch nicht gemacht habe, um irgendwie Geld damit zu verdienen oder so, sondern ich habe gesagt, in Nürnberg gibt es nicht so mega viel krasses Zeug und ich habe mal Bock, eine Ausstellung zu machen, habe auch alles selbst finanziert und sonstiges, den ganzen Druck und Pipapo, außer den Kaffee, den habe ich gesponsert bekommen, das war sehr lieb vom Kaffee, hatte dann auch einen Freund, der mit einer Siebträgermaschine, um einfach so einen geilen, relaxten irgendwie Tag zu hatten mit DJ und sonstiges, das war wirklich cool und da habe ich eben auch ein Buch drüber gemacht. Und ja, ich mag sowas, ich finde sowas geil. Und ja, ich habe meine Überlegungen, irgendwie was anzustoßen und so in diesem Paul Ripke-Style, was er damals bei der WM gemacht hat. Da kommt natürlich jetzt viel dazu, will das Team mir supporten, ist da irgendwie jeder mit cool, macht man's, wie groß macht man's? Und dann natürlich auch, ist die Story am Schluss so, dass man ein Buch drüber machen will, wenn die jetzt komplett, keine Ahnung, Primus fliegt im zweiten Tag raus. Ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass das Team da wenig drüber Bock hat, aber am Schluss so oder so erzählst du eine Geschichte. Und ja, ich mache mir meine Gedanken drüber und hätte auf jeden Fall Bock. Ich glaube, es ist was geil ist und was es so irgendwie auch noch nicht gibt. Also zumindest habe ich nichts gefunden. Von daher wäre das auf jeden Fall was ich gerne machen wollen würde, aber es liegt nicht nur in meiner Hand.
Ja, no pressure an der Stelle, aber wenn, dann möchten wir dich auf jeden Fall nochmal hier zu Gast haben und gerne darüber sprechen.
Wir werden jetzt alle Bora Hansgrohe-Fans und vorher nur noch Primoz Roglic an, damit die Story am Ende auch so geil wird und sich die Arbeit lohnt und man dann ein geiles Foto
draus machen. Let's go.
Ich habe gestern, glaube ich, irgendeinen Tour-Podcast gehört, also so einen wöchentlichen Radsport-Podcast, ich glaube vom NDR oder sowas. Da haben die auch schon ein bisschen drüber geredet. Das ist ja auch so ein bisschen war ja vor der Saison so der große Wechsel, der eigentlich stattgefunden hat, so der Primoz Roglic, der vorher bei Wismar war und da schon echt ordentlich abgesahnt hat, aber nie selber jetzt die Tour gewonnen hat, sondern immer quasi als Helfer dabei war, da aber auch schon immer gut von sich reden hat machen und so und dann zu Bora Hansgrohe gewechselt, die dann jetzt auch noch zusätzlich von Red Bull, ich weiß nicht genau, ob die aufgekauft wurden oder ob Red Bull mit eingestiegen ist bei dem Team als Sponsor, aber es hat auf jeden Fall auch das für Aufsehen gesorgt, dass da jetzt Red Bull mit drinsteckt. Und da ist ja dann das Ziel auch schon sehr offensichtlich, ne? Also da wird ordentlich investiert, um da das dann vielleicht auch das Bora Hansgrohe ist das einzige deutsche Team, was da
Einzige deutsche World Tour.
Ja. Klar, also ich hätte nichts dagegen, wenn die einen Toursieger hervorbringen. Auch wenn das natürlich alles irgendwie dann, ne, im Fußball würde man jetzt sagen, so ja, das ist alles nur kommerziell zusammengekauft und bla und so, aber ich glaube, im Radsport vor allem funktioniert das einfach komplett anders. Da wechseln Fahrer, glaube ich, Teams so gefühlt mehr als andere Leute manchmal den Fußballverein. Und deswegen sind da ja auch die Grundvoraussetzungen was komplett anderes. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das so die Saison über aufgehen wird.
Ich glaube, du bist eher Fan eines Fahrers und nicht eines Teams. Ja, also wenn
es ist anders. Es ist auch nicht verpönt. Es wird, glaube ich, ein bisschen besser, aber wenn du zum Beispiel jetzt, also ist ja ganz normal, ein Fußballtrikot von dem Team zu besitzen, was du irgendwie geil findest, ist jetzt im Radsport anders. Wenn du jetzt irgendwie rumfährst und siehst jemanden komplett im Bora Hansgrohe-Trikot, dann sagen die meisten schon, schwierig, was natürlich auch daran liegt, dass diese ganzen Trikots halt meistens voll mit Sponsoren sind, ne? Und es gibt halt geile andere Brands, die halt dieses Lifestyle-Zeug machen und die auch dann wieder Mehrwert auf Content legen und was ja richtig geil abgeht jetzt durch die Pandemie und so weiter. Aber ja, da hat der Radsport irgendwie noch irgendwie ein härteres Standing. Und wie du gesagt hast, also die haben einen relativ großen Transfer gelandet, was jetzt auch nicht, also das hat auch nichts damit zu tun, dass Red Bull eingestiegen ist, dass es danach passiert, sondern Primoz ist der hat ja den Giro gewonnen letztes Jahr, der hat davor die Vuelta dreimal gewonnen, glaube ich. Also der ist einer der Top-Fahrer und war auch wirklich schon mal knapp da dran, hat dann am letzten Tag vor irgendwie 3-4 Jahren gegen, hat das gelbe Trikot gehabt und hat am letzten Tag wirklich im Zeitfahren das Trikot verloren, gegen Pogacar eben, der dann die Tour zweimal gewonnen hat. Und dann ist eben Primoz noch mit Jonas zweimal gefahren oder einmal gefahren und wurde da, aber hat sich dann einfach rauskristallisiert, dass Jonas in dem Ding der Schnellere ist. Und das heißt, für ihn war dann der Schritt klar, ey, ich will die Tour gewinnen, ich schaff's aber nicht in dem Team, weil die einfach jetzt andere Sachen haben. Und hat dann eben diesen Schritt gemacht. Und für ihn ist es na klar auch noch was Neues und so. Aber das heißt, durch Red Bull und durch Primoz ist halt für Bora jetzt auch nochmal so, okay, all eyes on you. Und ihr seid jetzt einer der Top, kann man ja sehen, 3-4 Teams. Also es gibt 3-4 Fahrer, die eben sagen, hey, unter euch wird quasi die Tour ausgemacht. Und das heißt, da ist ja ganz viel mehr Potenzial und so weiter drin. Und das macht natürlich meinen Job einmal schwerer, aber auf der anderen Seite auch viel interessanter, weil es viel mehr Leute sehen und bewegt. Das ist schon ein guter Moment dabei zu sein, glaube ich. Und da hatte ich dann irgendwie Glück, dass das alles in einer Saison passiert ist. Ja,
wollte ich gerade sagen. Ist, glaube ich, vor allem für dich ein ganz guter Moment, um da eingestiegen zu sein jetzt. Und wenn es dann tatsächlich alles so funktioniert, wie sich das Team das auch vornimmt, sind natürlich dann auch für dich die Möglichkeiten viel, viel größer, da geile Geschichten zu erzählen, die dann natürlich auch mehr Aufmerksamkeit bekommen.
Ja.
Ich bin super happy, dass wir heute miteinander gesprochen haben. Es hat mir total viel Spaß gemacht und ich bin echt glücklich über ganz viele Insights und freue mich wahnsinnig, dass du die Möglichkeit hast, A, diesen Job zu machen und B, deinen ersten Podcast-Auftritt souverän gemeistert hast. Ich würde dir das gelbe Podcast-Trikot rüberschicken. Ihr da draußen, wenn ihr noch irgendwie mehr Fotos wissen wollt, dann folgt Max auf jeden Fall bitte bei Instagram. Folgt gerne auch dem Team Bora Hansgrohe bei Instagram. Alle Links und so findet ihr ja in den Shownotes. Und mir bleibt einfach nur zu sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die tollen Geschichten. Und vielleicht, Fabian, hast du noch ein Schlusswort? Sonst würde ich das letzte Wort an Max übergeben.
Ich habe kein Schlusswort in diesem Sinne. Eine Frage, die mich noch brennend interessiert. Was ist das nächste Rennen, bei dem du dabei sein wirst? Weißt du das schon?
Ja, das ist, ich weiß gar nicht, wie es offiziell heißt, aber das ist das Baskenland.
Okay.
Baskending. Also in Spanien fängt am 1. April, glaube ich, an. Mhm. Genau, das ist so mein nächstes Rennen, wo ich mit am Start sein werde.
Okay, dann wissen wir auf jeden Fall schon mal alle, wo wir etwas genauer hinschauen. Nein, aber ansonsten bleibt mir auch nur, mich David anzuschließen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns da so mit reingenommen hast, noch mehr Insights gegeben hast. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass du in Zukunft noch mehr geile Momente einfangen kannst, dass dir beim Autofahren vielleicht nicht mehr so schlecht wird und du dich dann besser auf deine Arbeit noch konzentrieren kannst. Und bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt und ob du vielleicht der Stein des Anstoßes bist, auch im Radsport mal in der Bildsprache umzudenken und vielleicht bald der Paul Ripke des Radsports wirst.
Ja, vielen Dank. Max, noch deine letzten Worte?
Oh, vielen Dank, dass ich da sein konnte. Es hat Spaß gemacht. Und sonst eigentlich nur, Jungs, vielen Dank für den geilen Podcast. Ihr macht das mega geil seit Jahren. Und jetzt auch gerade irgendwie viele neue Leute zu hören, das ist einfach cool, dass man da mehr Insights über so viele verschiedene Personen bekommt. Das macht Spaß. Einfach weiter so. Vielen Dank.
Vielen Dank. Vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören und bis ganz bald. Episode 82 steht auch schon in den Startlöchern. Stay tuned, geht raus, macht schöne Fotos. Bis bald, tschüss.
Oder fahrt Fahrrad, ciao.